Dieser Mann ist ein Macher durch und durch. Ralf Dümmel weiß genau, wie man Menschen mitreißt, motiviert und ihnen etwas verkauft. Als geschäftsführender Gesellschafter von DS Produkte beschäftigt er mehr als 400 Mitarbeiter. Das Handelshaus hat rund 4000 Produkte im Portfolio und einen Jahresumsatz von ca. 260 Millionen Euro. Deutschlandweit bekannt wurde Ralf Dümmel vor allem durch die Gründer-Hitshow Die Höhle der Löwen auf Vox, wo er seit 2016 als Jurymitglied und Investor mit seiner hemdsärmlich sympathischen Art Millionen Zuschauer begeistert. In dieser Episode verrät Ralf, warum es für ihn im Leben keine Probleme, sondern immer nur Herausforderungen gibt, ihm Gegenwind mehr antreibt als abschreckt und warum er sich immer wieder selbst hinterfragt. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin der Produzent der Show und wenn du wissen möchtest, wieso es Ralf bis heute so schwerfällt, auch mal zu verlieren und warum Empathie für ihn einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg ist, dann ist diese Episode für dich. Wir wünschen dir gute und inspirierende Unterhaltung. Die Alexander Newe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
Lieber Ralf Dümmel, ich freue mich riesig, dass ich dich in meiner Show begrüßen darf. Wir sind hier nach Stapelfeld gefahren, in die Zentrale deines Schaffens, in die DS Holding. Die erste Frage an dich.
Nee, erstmal hallo, ja, Alexander.
Hallo, mein Lieber.
Herzlich willkommen bei uns.
Ich freue mich sehr und wir sitzen hier in einem tollen Showroom und ich glaube, nach diesem Interview werde ich mir erstmal nochmal einen Überblick über deine ganze
Produkt... Frag dich immer, wo der Einkaufswagen ist.
Ganz genau. Da, ne? Ich habe schon zwei Sachen gesehen, die ich sofort mitnehmen möchte. Mal gucken, ne? Erste Frage, was ist das erste Produkt, das du als Kind verkauft hast?
Als Kind?
Ja.
Oh, da muss ich kurz überlegen. Als Kind habe ich was verkauft. Ich habe, glaube ich, wie jedes Kind irgendwann mal eine Decke da vorne auf den Bürgersteig gelegt und habe so einen Flohmarkt gemacht und habe dann irgendwelche Comichefte oder irgendwelche Sachen verkauft, so hier 50 Pfennige, also... Ist ja, ja ein bisschen länger her.
Ja, mein Gott, du,
paar Pfennige, ich glaub,
wir sind
und ein paar
ungefähr
Mark eingenommen.
Aber hast du damals schon ein Gefühl gehabt, das gefällt mir, das ist was, was mir Spaß macht, auch vielleicht mit Menschen zu interagieren, zu handeln? Weil da kann ich gleich sagen, ich bin bei dir, ich habe das auch gemacht. Ich war aber eher schüchtern. Ich habe mich hingesetzt und habe dann gedacht, ja, ich bin froh, wenn ich dann meine 10 Pfennige bekomme und wenn dann Leute mir 5 Pfennige zahlen, ist es okay.
Nimm sie auch.
Nehme ich die auch. Ich glaube, so warst du sicherlich nicht, oder?
Ja, nee, schüchtern nicht, aber es ist nicht so, was viele bei mir immer denken, so, der war mit 7 schon so ein Verkäufertyp oder sowas. Okay. Das war nicht so der Fall. Ja. Es war auch nie ja mein Ziel, irgendwie Unternehmer zu werden oder sowas. Das kam alles viel, viel später. Also es war nicht irgendwie so als Verkäufer geboren und schon die ersten Sachen aus der Wiege rausverkauft oder so. So ganz so schlimm war es nicht.
Nee, weil es gibt ja jetzt manchmal so Bilder in Hamburg, dann ist da irgendwie eine Garage und dann stehen da zwei Kinder, die dann Limonade verkaufen mit dem Schild, wo ich sage, ey, das sind doch schon die Nachfolger,
ja, genau,
da, ne? die geborenen Unternehmer. Aber sowas war nicht. Einfach
nein,
nur
so schlimm war es bei mir nicht. Ich bin eigentlich erst viel später dazu gekommen.
Okay. Und was war so ursprünglich mal dein Berufswunsch, wenn du sagst, du bist eigentlich später in diese ganze Branche reingewachsen?
Also ganz, ganz früh, wie jedes Kind, Feuerwehrmann oder sowas werden wollte. Nee, wollte ich okay. LKW-Fahrer werden. Und zwar bin ich mit meinen Eltern immer in Urlaub gefahren und habe auf der Raststätte gesehen, dass die einen Fernseher im LKW hatten. Und dann habe ich gesagt, der Job ist ja Autofahren und Fernseh gucken.
Cool.
Da habe ich gesagt, Traumjob, das will ich machen. Muss aber an der Stelle sagen, dass ich inzwischen begriffen habe, dass es ein sehr anstrengender Job ist. Ich habe halt so das Positive daraus gesehen. Ein bisschen Autofahren, ein bisschen Fernseh gucken. Was für ein Traumjob. Das war so der erste Schritt. Und sonst war es bei mir relativ früh geprägt durch mein Elternhaus, dass ich aus Bad Segeberg kommend, da gibt's ein großes Möbelhaus und mein Vater hat in dem Möbelhaus gearbeitet und ich muss ehrlich gestehen, dass ich bis zu meinem 11. Lebensjahr, glaube ich, dachte, dass uns das Möbelhaus gehört. Mein Vater ist immer ganz früh morgens zur Arbeit und ganz spät wiedergekommen. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, das gehört uns. Und dann kam irgendwann so mit 11 Jahren eine Wahnsinnsenttäuschung, dass ich gedacht habe, das gehört uns gar nicht.
Und ich kann das auch traurig jetzt. Ich kann es ja sagen, ne? Weil ich weiß natürlich, von welchem Möbelhaus du sprichst. Das ist doch Möbelhaus Kraft. Das kann ich jetzt mal sagen. Nicht, dass ich mit denen verbandelt bin.
Ich wollte die Werbung nicht machen. Ich kriege auch nichts dafür. Aber wenn du es sagst, ja, dann
ist es das. Ich sage es deswegen, weil das eben auch in meiner Kindheit eine Institution schon damals war. Also es ist einfach ein legendäres Möbelhaus, muss man sagen.
Das war immer mein Ziel. Da musst du anfangen. Ich habe nur eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben. Bis heute, also zum Glück. Ja. Und für mich war immer klar, ich wollte da anfangen. Und das war ein bisschen holprig, aber.
Aber du würdest schon sagen, dass du dieses Gefühl, ich möchte was verkaufen, ich habe Spaß daran, mit Menschen wirklich zu kommunizieren, die zu überzeugen, die für was zu begeistern. Ist das.
Ich glaube, dass ich da so mit 15 noch gar nicht so begriffen habe, was jetzt der Job wirklich so ist, sondern eher begriffen habe. Mein Vater hat von diesem Möbelhaus geschwärmt. Der ist, wie gesagt, ganz früh morgens aus dem Haus, ganz spät abends wiedergekommen und hat immer davon geschwärmt, wie toll das ist und so weiter. Und deswegen bin ich irgendwie so geprägt gewesen. Und wie du sagst, früher war es der Arbeitgeber am Platz und da wollte jeder arbeiten und ich dann auch. Und hab gesagt, für mich ist klar, dass ich da anfange, ohne genau zu wissen, verkaufe ich nachher ein Möbelstück oder eine Lampe oder bin ich da in der Verwaltung? Das war mir gar nicht so klar in dem Moment.
Also, dass du jetzt direkt dann mit dem Kunden Kontakt haben wirst, war tatsächlich nicht.
Ja, das dachte
Thema.
Ich schon. Schon das, ne? Weil das stehen ja immer eine Menge Autos auf dem Parkplatz oder standen immer. Insofern war mir schon klar, dass es da auch Kontakt gibt. Und das habe ich schon geliebt, muss man sagen. Also die Schüchternheit, die du von dir eben beschrieben hast, ich war schon irgendwo so, ich wollte immer mit Menschen zu tun haben. Das war von Anfang an so bei mir.
Okay. Nun hast du ja einen ganz großen Karriereschub gemacht durch die Höhle der Löwen. Das ist jetzt seit 2016 ein Spielfeld, kann man sagen. Ich meine, es ist ja nicht dein Hauptberufsfeld. Das ist
mein
ja, es,
400, kannst du ruhig sagen, das ist mein 450-Euro-Job.
Aber ein sehr schöner, ne? Der hat dich wirklich bundesweit bekannt gemacht. Magst du bitte noch einmal für Leute, die nicht sich mit dem detailliert befasst haben, nochmal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, da Investor zu werden. Und
also ich habe die Sendung verfolgt, weil wer mit Produkten handelt, der guckt sich so eine Sendung auch mal an. Ich habe immer, wenn es ging, die Sendung verfolgt und fand sie auch sehr spannend und habe irgendwann einen Abend spät einen Anruf bekommen von jemandem, der gesagt hat, ob ich Höhle der Löwen kenne. Und da habe ich gesagt, ja klar, kenne ich das. Ja, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ich mitmachen? Wie? Aber dann gehe ich da mit dem Produkt hin, stell das vor, wer soll mir denn helfen? Ich habe doch die Kontakte selber. Also ich habe nicht begriffen, dass ich auf der anderen Seite sitzen sollte. Ich habe gedacht, ich soll da reinkommen und Produkt vorstellen.
Pitchen, ne?
Ja, ich sollte was pitchen. Und dann sagt er, was vorstellen und so. Du musst doch entscheiden, ob du es machst. Nee, du sollst Löwe werden. Und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, das ist ja wohl, verstehen Sie Spaß, wer will mich da sehen? Also haben die da einen Stuhl frei und kriegen sie den nicht besetzt oder fällt dir nichts Vernünftiges ein? Da muss es ja andere Leute geben, die das können und machen. Weil auch nie mein Ziel war, ins Fernsehen zu gehen. Okay. Und das war auch so der größte Punkt, wo ich dann irgendwann begriffen habe, dass da ein Stuhl für mich vielleicht frei wäre. Habe ich überlegt, von wegen, willst du das überhaupt? Willst du eigentlich den Schritt in die Öffentlichkeit gehen? Weil das nie ein Ziel war. Und dann haben wir irgendwie uns verabredet. Dann bin ich nach Köln geflogen zur Produktionsfirma, habe die liebe Produktionschefin da kennengelernt. Und das war so, hat man ja im Leben so dieses gesucht und gefunden.
Ja,
du siehst dich 5 Minuten, redest kurz miteinander und sagst, wow, und da passt was zusammen. Da hatte ich eher das Problem, dass ich durch die Freundschaft zu den beiden, kann ich das einfach dieses Geheimnis mal verraten? Ja, das verrate ich jetzt einfach.
Immer, wir wollen ganz viele Geheimnisse
durch das,
von dir heute.
Durch die Freundschaft zu Wladimir und Vitali Klitschko kannte ich das eigentlich, wie es ist, wenn du mit jemandem durch die Stadt gehst und nicht ganz normal gehen kannst, sondern an jeder Ecke angesprochen wirst oder Fotos gemacht werden, Autogrammwünsche und so weiter. Und ich konnte mich an eine Situation erinnern, die ich irgendwann mit Vitali mal hatte, wo Vitali zu mir gesagt hat, du Ralf, dir geht es so gut, du bist finanziell gut gestellt, du bist gesund und dich kennt keiner, bewahre dir das.
Oha.
Und diesen Satz hatte ich dann immer im Kopf, so von wegen, wow, einmal Öffentlichkeit, immer Öffentlichkeit, willst du den Schritt überhaupt machen? Aber die ganze Sendung, auch dieses Gründern mit Produkten, denen zu helfen, das hat mich total gereizt und man muss ehrlich sagen, mein Job besteht ja seit 30 Jahren mit offenen Augen durchs Leben zu laufen und zu sehen, ist das was, kann man das verkaufen, ist das was für einen Massenmarkt und so weiter und da fliege ich um die ganze Welt und heute kriege ich einen Sitzplatz, kriege ich ein Wasser dahingestellt und kann mich zurücklehnen und dann kommen Menschen ins Studio und pitchen was. Also das ist ja eigentlich noch
eine luxuriöse Position
VIP-Artikel
sozusagen.
VIP-Artikel suchen, so hätte ich mal fast gesagt. Also insofern habe ich dann kurz mal drüber nachgedacht, aber dann ja gesagt, ohne zu wissen, was so wirklich dann das alles noch auf mich einprasselt oder was das für Folgen hat, das Jahr.
Die sind ja nicht ohne, die sind ja nicht zu übersehen, die Folgen. Ich meine, du bist ja jetzt wirklich ein prominenter Mann geworden und da
ja, ich finde das ja gar nicht so, weil ich finde irgendwie so, man ist ja nichts Besseres, nur weil man mal im Fernsehen gesehen wird und aber es ist schon, ich habe es auch unterschätzt, also das muss man sagen, was da dann auch mit Staffel, über jede Staffel mehr da auf einen zukommt, das ist schon.
Hattest du denn Probleme erstmal mit diesem ganzen Setting, so mit Kameras und du musst dann auch irgendwie auf Einsatz mal was sagen oder bist du da schnell reingewachsen oder warst du erstmal am Fremden, musstest da so ein bisschen auch an dir arbeiten, um das besser hinzubekommen?
Ja, grundsätzlich nicht so leicht.
Nee, das merke ich gerade.
Aber was ich erstmal sagen muss ist, und da werde ich nie müde, das zu erzählen, erstmal musste ich ja dieses ganze Thema begreifen. Ich habe ja immer gedacht, Fernsehen ist gescriptet und da wird dir genau gesagt, lauf da nochmal lang und wenn du nicht sauber gelaufen bist, läufst nochmal und dann nehmen wir es nochmal auf und nochmal auf und so. Ich glaube, dass die Höhle der Löwen eines der ehrlichsten Fernsehformate ist, weil wir wissen wirklich nichts. Das glauben mir privat, wenn mich Leute so ansprechen, wenn die mir sagen, na, da hast du ja vorher schon gedacht. Da habe ich gesagt, wir wissen nichts. Du setzt dich da rein, wirst im Licht noch einmal abgepudert, dann geht da die Tür auf und kommt jemand rein und stellt dir was vor. Dann geht's auch noch um echtes Geld. Ganz am Anfang habe ich ja gedacht, Vox gibt mir das Geld. Da habe ich das Format noch nicht richtig verstanden, dass ich da selbst Geld mitbringen muss, habe ich nicht verstanden. Ich habe relativ schnell, warum auch immer, die Kameras drumherum vergessen. Das führt dazu, dass es manchmal mir, wenn ich jetzt am Fernseher sitze und abends die Sendung gucke, wir sehen sie vorher auch nicht geschnitten.
Okay.
Also ich gucke sie mir das erste Mal auch wirklich dann abends an, wenn es ausgestrahlt wird. Und dann ist mir das nach wie vor immer noch ein bisschen peinlich. Einmal mag man sich nicht so gerne selber sehen, dann mag man sich schon mal gar nicht hören.
Kenne ich
alles gut. Und eigentlich dieses so, wenn man dann so manchmal sieht, dann geht's um Deal und dann fieber ich mit und dann kau ich fast Fingernägel oder sowas. Das ist mir dann schon peinlich, wenn ich das sehe und sage, oh, reiß dich doch mal mehr zusammen. Aber eigentlich ist es nur der Beweis, dass man die Kameras drumherum vergessen hat und dass man das Thema lebt.
Und was ein gutes Zeichen natürlich ist, du bist da wirklich voll dabei, ne?
150%, ja, bei mir ist das positiv wie negativ, Wahnsinnsemotionen.
Nun hast du ja auch prominente Kollegen, ich sag, oder Kolleginnen wie Judith Williams oder Carsten Maschmeyer, Frank Thelen. Ist natürlich auch eine Frage, die viele interessiert. Sind da jetzt auch private Bande geknüpft oder ist es tatsächlich eine rein professionelle Ebene? Man versteht sich, man arbeitet zusammen über Jahre oder ist da auch mehr draus geworden?
Ja, jetzt bei Freundschaft bin ich immer, soll man immer auch vorsichtig sein, sowas wächst ja und so, aber ich muss sagen, dass ich einen sensationellen Draht wirklich zu allen habe und auch außerhalb der Show, mal da beim Geburtstag oder man trifft sich, also ich habe wirklich zu den Löwen und Löwinnen,
genau, muss man, ne?
Habe ich wirklich ein super Verhältnis und ja, ich treffe sie auch außerhalb Höhle der Löwen, was immer dafür spricht, dass man ein gutes Verhältnis hat, weil in Köln im Studium müssen wir uns treffen, dafür haben wir Verträge. Außerhalb bist du nicht verpflichtet, aber wir treffen uns trotzdem gerne.
Ja, es gibt ja auch Fälle, wo man vor der Kamera perfekt interagiert und hinter den Kulissen fliegen die Fetzen. Das ist ja auch nichts, was ungewöhnlich ist.
Ja,
deswegen
wobei hinter den Kulissen, die Fetzen fliegen bei uns auch manchmal. Also es ist schon so, dass das, wenn es da mal ein Battle gibt oder so, die Kameras aus sind und so, das ist nicht immer nur gleich gute Laune und wo gibt's was zu essen und wo kriege ich jetzt was zu trinken oder so, da geht's auch schon mal rund. Also da,
ja, man kämpft.
Daran sieht man, dass es auch echt ist. Ne? Also man will halt, wenn man ein Angebot macht, den Deal.
Ja, aber dann bist du auch so jemand, der sagt, ich kämpfe dann auch, also ich möchte auch gewinnen. Das ist, glaube ich, dann auch bei dir tatsächlich in deiner DNA drin. Also, dass du schon, das gehört ja dazu. Man muss ja auch dann Kämpfergeist entwickeln und wirklich beißen. Und
ich würde es auch mal umgedreht sagen, ich kann nicht gut verlieren. Damit fängt schon mal an. Und ich habe ja auch wirklich meine Kinder früher, aber Mensch, ich bin ja, habe immer gedacht, ich bin ein schlechter Vater. Ich bin ja wahrscheinlich einer der wenigen, der seine Kinder hat nie gewinnen lassen. Und dann habe ich immer gesagt, von wegen, ja, weil erstens müssen sie ja lernen, auch dass man im Leben mal verliert und darum kämpfen muss. Und zweitens, wer sagt eigentlich, dass es mir nicht viel mehr wehtut als denen, wenn man verliert? Also insofern habe ich sie nie gewinnen lassen. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich auch in der Sendung mit zu kämpfen habe, wenn ich einen Deal verliere gegen einen anderen Löwen, dann bin ich immer so gestrickt, dass ich sage auf einer Seite den Respekt, der hat ihn gewonnen, gratuliere ich und auch die Gründer, die haben ihre Entscheidung und die müssen wissen, was sie tun. Und aber so die ersten 10 Minuten begreife ich das noch nicht, so wie ich es nett gesagt habe, sondern da bin ich eher ganz schlecht gelaunt.
Also muss man etwas verarbeiten.
Ja, ich hinterfrage mich auch selber, weil ich bin dann zum Glück nicht jemand, der anderen die Schuld gibt, sondern ich hinterfrage mich selber, hätte ich was anders erklären können? Was hätte ich tun können, um den Deal doch zu gewinnen? Was hat eigentlich dazu geführt, dass sie sich für einen anderen Löwen entschieden haben? Weil wenn es um ein Produkt geht, habe ich einfach die Überzeugung und auch das Selbstbewusstsein, dass ich schon ein sehr guter Partner, vielleicht der Beste,
sowieso.
In dem Fall dann bin, aber nichtsdestotrotz, jeder Löwe hat seine Qualität und ich verliere halt nicht gerne, das muss man sagen. Und weil du sitzt da auch in der Sendung und du malst dir ja schon was aus. Ich meine, das ist ja, das muss man mal verstehen, was ja hier völlig anders ist. Es ist ja nicht so, mich sprechen ganz viele Leute an, ich habe eine Produktidee, kannst du mir helfen, Ralf, oder so. Wenn du jetzt kommst und sagst, hier ist eine Produktidee, Ralf, hilf mir mal, dann müssen wir uns ja nicht mögen. Dann gucken wir uns das Produkt Stimmt. an, dann gucken wir, ob es wirtschaftlich sich lohnt und dann gucken wir, Mensch, machen wir das und profitieren beide oder alle davon. Bei der Höhle der Löwen ist das schon etwas anders, weil du ja ein Unternehmen zusammengründest und das ist ein bisschen mehr als nur ein Produkt verkaufen.
Das ist nicht ohne.
Das ist ja schon eine Hochzeit und da sage ich auch immer von wegen, da reicht es nicht nur, wenn das Produkt da ist, weil das wird nur erfolgreich, die Überzeugung habe ich auch, wenn die Chemie stimmt, wenn das irgendwo, wo man sagt, ey, da haben wir beide Bock drauf, dass man mal Diskussionen hat, nicht immer einer Meinung ist, ist gesund und gut fürs Unternehmen, aber man muss schon einen Wahnsinnsrespekt voneinander haben, man muss schon irgendwo, ich sage immer, man muss sich mögen.
Und sich riechen können, sag
ja, genau.
ich immer. Also es muss
genau.
einfach,
dann hat es große
Chemie
Chance auf
stimmen.
Erfolg und wenn die Chemie überhaupt nicht stimmt und das Produkt gut ist, dann wird es langfristig nicht erfolgreich. Umgedreht leider auch so. Wenn die Chemie total stimmt und das Produkt nicht gut ist, wird es leider auch nichts. Also das hat man auch.
In den 4 Jahren bei der Höhle der Löwen, gab es da irgendein Produkt, das du ganz besonders tief im Herzen noch hast, wo du sagst, das war also was Besonderes? Ich weiß, das ist immer schwer, weil natürlich, man will nicht die ganzen anderen Deals jetzt irgendwie, aber
ja,
trotzdem
mal,
kannst, ja,
schon die
du kannst es ja sehr diplomatisch jetzt vielleicht beantworten.
Nein, die Frage ist ja auch immer, was mag man eigentlich am liebsten? Mag man die Gründer oder da, wo es am erfolgreichsten ist, wo man am meisten Geld mitverdient? Oder ich tue mich auch echt schwer, welche rauszuheben, weil ich es so unfair finde. Und wenn ich es doch machen müsste, dann würde ich vielleicht eher die rausheben, die es, wo man das Gefühl hat, die brauchen dich auch vielleicht noch mal einen Tick mehr. Die würden es vielleicht gar nicht schaffen. Nicht, weil sie nicht gut sind, sondern nehme ich zum Beispiel mit Rudolf Wild mit seiner Gartenhake oder Karl-Heinz Bilz mit der Abflussfee oder jetzt in der aktuellen Staffel Klaus Gomago, den Marderschreck da. Das sind so Menschen, die sind so in Richtung 70 Jahre. Rudolf Wild sogar, als er in die Höhle kommt, 79 Jahre alt. Ja, der will jetzt nicht unbedingt, sein größtes Ziel ist nicht, das Unternehmen jetzt aufzubauen und irgendwann 50 Angestellte zu haben. Der liebt sein Produkt, das ist mehr ein Erfinder und der wünscht sich nichts lieber, als sein Produkt im Handel zu sehen. Also, und ja, schön, wenn es Geld gibt, aber die leben das manchmal noch anders. Da geht es viel mehr drum, warum bin ich in dem einen Baumarkt jetzt nicht drin oder warum bin ich da nicht drin? Und dieses Erlebnis mit denen zusammen in so einen Laden zu gehen und dass sie ihr Produkt sehen, mir geht's heute noch so, wenn ich einkaufen gehe und sehe ein Produkt von mir, ich räume da auf, ich sortiere das nochmal neu und gucke mir das an. Und wenn einer da hingeht, glaubt man nicht, ich gehe weiter. Ich gucke immer, kauft er das und so weiter. Also,
witzig. Also du brennst tatsächlich. Also das ist wirklich.
Naja gut, das ist ja irgendwo, wenn man das
muss sein,
in
ne?
sich hat. Ich glaube, das kann man auch nicht lernen und sagen, ey, du musst das auch mögen, wenn einer dein Produkt kauft. Sondern ich habe eine Gelegenheit gehabt mit, ich weiß nicht, ob der was sagt, Holger Stanislawski, ehemals Fußballtrainer, ja in Hamburg auch
macht
sehr erfolgreich.
Macht einen Rewe-Supermarkt, wieder in Werbung.
Genau, du bist hier für die Werbung zuständig. Der hat einen großen Supermarkt, einen der größten Norddeutschlands.
Ja.
Und mit dem stand ich im Laden.
Ja.
Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen in mein Büro. Und dann hatten wir Produkte von uns da liegen. Und da war so ein Produkt, das kostete 1,99. Und das gab es in 2 Geschmacksrichtungen. Und dann hat er gesagt, komm jetzt. Ich sag, nee, Stani, guck mal, da steht einer vor meinem Regal da. Und dann sagt er, ja und? Da stehen öfter welche. Ich sag, aber jetzt sehe ich es ja gerade mal. Nee, komm mal mit, sagt er. Ich sag, nee, warte ganz kurz. Ich will sehen, welche Sorte er kauft. So, und dann habe ich da gestanden. Und dann hat der Kunde beide Sorten in den Einkaufswagen gelegt. Und dann habe ich gesagt, guck mal, super, wie geil. Der hat beides gekauft. Und dann guckt er mich ganz komisch an und sagt, Ralf, spinnst du? Das waren jetzt 4 Euro. Und dann sage ich, es geht nicht um 4 €. Es geht auch hier gar nicht ums Geld. Der hat mein Produkt gekauft. Und ich glaube, dass das so ein Herz ist, was man nicht irgendwo sagen kann, und das musst du jetzt lernen oder das, sondern ich liebe es, wenn ich Produkte an den Mann bringe. Mir wird ja auch oft gesagt, Mensch, machst du nicht auch viele Produkte, die keiner braucht? Und dann sage ich immer, man wird auch ohne unsere Produkte überleben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber unsere Produkte machen auch in vielen Lebenssituationen viele Menschen glücklicher. Und das ist irgendwas, was einen befriedigt.
Nun ist es so, du bist seit über 20 Jahren extrem erfolgreich. Und ich glaube, die Höhle der Löwen hat jetzt auch nicht gerade dazu beigetragen, dass du weniger erfolgreich bist. Aber
das
wo
hast du
viel,
jetzt so gut gemacht.
Ne?
Das
super.
Mit den 20
Nein.
Jahren, weil jetzt rechnet jeder, jetzt könnte ich ja 40 sein oder
genau.
So. Es ist gut, dass du da falsch recherchiert hast und nicht drin hast, dass ich seit 32 Jahren den Job jetzt mache. Insofern lassen wir es bei den
20 guck mal.
Wir lassen es, das wird rausgeschnitten. Wir lassen es bei den 20 Jahren und machen mich doch jünger. Insofern ist das gut.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass natürlich je mehr Erfolg, desto mehr Neider gibt es dann auch mal was von Karren. Also mir ist aufgefallen, die Bild macht sich immer einen Spaß daraus, so alle 2 Jahre mal zu schreiben, oh, da sind ja so ein paar Flop-Deals und Ladenhüter. Ist das eine Sache, wo du sagst, das gehört einfach dazu, that's part of the game, oder sagst du dir, das ärgert mich jetzt, weil du ja so brennst und weil du so leidenschaftlich bist?
Beides. Also erst kommt, es kommt jetzt in einer anderen Reihenfolge.
Ja,
also erst kommt dieses, es ärgert mich und Mensch, das stimmt auch so in der Form nicht ganz. Und dann kommt irgendwann, das gehört wohl auch zu dem Geschäftsleben dazu. Also du sprichst jetzt speziell auf dieses, es kommt ab und zu immer mal, da wird ein Produkt verramscht. Und ich nehme da gerne Stellung zu, weil ja, das ist die Wahrheit. Es stimmt auch.
Kommt
es
immer
ist
mal
nicht,
vor,
das,
klar.
Es ist nicht so, dass man sagen kann, was die da schreiben, stimmt nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass ich neben den negativen Geschichten auch die Erfolgsgeschichten daneben schreibe und sehe, oh, die Quote des Erfolges ist viel, viel höher als normal. Aber am Ende ist es so, dass, ich sage immer zu meinen Gründern, die Gründer oder Gründerin und Ralf Dümmel entscheiden nicht, ob ein Produkt erfolgreich ist. Das entscheiden in Deutschland 81 Millionen Menschen, die das Produkt annehmen und kaufen oder es nicht kaufen. Und auch da sage ich, ich kann euch gerne helfen, die Produkte in den Laden reinzutragen. Raustragen müssen es andere. Also das kann ich nicht auch noch machen. Dann mache ich gar kein Geschäft. Insofern ist es so, dass ich, es stimmt leider. Und dann sage ich aber auch, willkommen im Textilbereich, nennt man das Sommer- und Winterschlussverkauf.
Klar.
Irgendwann ist es auch, das hat auch mit Verramschen nicht zu tun, sondern wir nennen das im Handel, wird das ja genannt, Bereinigen der Fläche. Weil nehmen wir jetzt aktuell, jetzt müssen halt Dominosteine, Lebkuchen, zum Glück, ich esse sie gerne, Dominosteine, Lebkuchen und das alles rein, die Weihnachtsartikel, Lichterketten und so. Und dann muss auf der Fläche Platz sein. Und wenn ein Produkt nicht funktioniert und nicht gekauft wird, dann gibt's die Möglichkeit, dass ich die da alle wieder einsammle und in die Elbe schmeißt, dann ist das Umweltverschmutzung oder es wird runtergezeichnet im Handel und das ist ein völlig normaler Vorgang. Ich bin einfach, und das rede ich mir dann immer, oder sage ich mir dann immer, es ist in der Startup-Branche, wo wir uns bewegen, sagt man, 1 von 10 ist nach einem Jahr noch erfolgreich. So, unsere Quote ist bei über 50%. Das ist brutal viel. Aber, und jetzt kommt das Aber, es schafft die Hälfte auch nicht.
Ja, aber
das
was gehört
auch zur Wahrheit dazu. Und dann kann ich mich feiern und sagen, wow, meine Quote ist besser als alle anderen. Mir blutet aber auch das Herz und die tun mir wirklich auch leid, weil die haben genauso dafür gebrannt, genauso überzeugt gewesen von ihrem Produkt. Aber es funktioniert dann leider nicht immer. Also ich sage immer, Ralf Dümmel und Höhle der Löwen ist eine Chance auf einen 6er im Lotto. Vielleicht sogar auf den 7er, aber eine Garantie ist es auch nicht.
Nein, und ich meine, das ist, glaube ich, ganz menschlich, dass tatsächlich Erfolg ja auch wirklich nahe anzieht. Und das, du weißt ja auch, schlechte Nachrichten sind immer die guten Nachrichten. Und deswegen suchen sie natürlich dann auch Medienvertreter gerne mal solche Geschichten, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich
ja,
nur
ich bin der Bild-Zeitung jetzt, ne? Aber zum ja, Beispiel aber gar nicht.
Ich will das jetzt auch gar nicht weiter aufbauschen.
Weil die schreiben auch viele Gutes.
Ja,
aber
ja.
Ich würde ja lieber den Vergleich daneben sehen. Was ist negativ, was ist positiv? Und dann sieht man halt, ich habe natürlich die meisten Deals. Deswegen immer, wenn ich dann irgendwo mal lese morgens von wegen, oh, wird was verramscht, Produkt, dann ist die wahrscheinlich groß, dass es mich auch trifft, weil ich ja auch die meisten, mit Abstand die meisten
Event.
Bei Produkten habe.
Event. Lieber Ralf, wenn du jetzt schon mal zurückblickst, so eine erste Zwischenbilanz, was ist für dich einer der Meilensteine deiner bisherigen Karriere gewesen? Kann man das so sagen oder gibt es zu viele Meilensteine?
Naja, es gibt ganz viele, weil ich auch auf dem Standpunkt stehe, auch heute noch, ich lerne jeden Tag dazu. Die Gründer sagen immer, danke, wie viel wir von dir lernen. Dann sage ich immer, ich danke euch, weil ich lerne auch von euch. Also Lernen ist keine Einbahnstraße. Und ich glaube, dass man sehr viel geben und nehmen kann in auch solchen Firmenbeziehungen. Meilensteine für mein persönliches Leben sind sicherlich so, der größte Meilenstein meines geschäftlichen Lebens ist sicherlich der Gründer von DS-Produkte, Dieter Schwarz. Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war er, muss ich ja leider sagen. Hm. Und der an mich geglaubt hat in jungen Jahren, wo, wenn man mein Zeugnis und meine schulischen Leistungen sich anguckt, sagt, den sollen mal andere nehmen, nicht ich. Der an mich geglaubt hat und wir beide, und von dem habe ich unendlich viel gelernt. Das war so mein Ziehvater. Das war sicherlich der größte Meilenstein meiner beruflichen Karriere.
Also auch Meilenstein und einer der prägendsten Menschen dann in deinem Leben.
Ja,
neben
absolut.
Deinen Eltern.
Also wenn wir, die Erziehung kommt ja erstmal von zu Hause. Also da, das darf man nicht vergessen. Deswegen sage ich bewusst beruflich. Aber beruflich, geschäftlich muss man sagen, war das zufällige Kennenlernen ja dieses Menschen, der war und wird immer einer der wichtigsten Menschen meines Lebens bleiben und ich habe so viel von dem gelernt und wir haben mit einem tollen Team zusammen aber das Unternehmen gemeinsam aufgebaut.
Deine Eltern, klar, die sind auch sehr wichtig für, ja, dass du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Was haben sie dir an Werten mitgegeben oder an Ratschlägen vielleicht für dein Leben? Gibt's ja immer, ne? Also die Eltern wollen ja auch, dass es ihrem Kind gut geht und sie möchten gute Ratschläge mitgeben.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es nicht unbedingt die Ratschläge sind und sagt, jetzt gebe ich dir mal einen Ratschlag, sondern ich glaube, über Jahre diese Erziehung und was ich von zu Hause immer geprägt war, ist Respekt vor jedem Menschen, egal wo der herkommt, was der macht oder so. Und dann natürlich von meinem Vater diese Disziplin, den Ehrgeiz. Deswegen ja dachte ich ja, dass ihm das Möbelhaus gehört. Also der ist für einen 10-Minuten Arbeitsweg ist der eine Stunde vorher zur Arbeit losgefahren und alle haben ihn damit immer hochgenommen und haben gesagt, sag mal, wieso fährst du so früh los? Das schaffst du doch in 10 Minuten. Und dann hat er immer gesagt, na, wenn irgendwann mein Auto kaputt geht, und jedes Jahr, weiß ich so von Geburtstag, haben die den immer damit, darf ich das hier so sagen, verarscht und haben
alles
immer
gut.
Haben immer dann gesagt, von wegen, fährst immer zu früh los und so. Und ich werde nie vergessen, so irgendwann 24 Jahre, nachdem er das gemacht hat, ist wirklich sein Auto liegen geblieben und er hat zu Fuß noch pünktlich zur Arbeit geschafft und war so stolz, dass er das noch hingekriegt hat.
Sehr schön.
Also da habe ich sicherlich so diesen auch Ehrgeiz und die Disziplin herbekommen.
Nun ist es ja so, als Unternehmer muss man auch gewillt sein, Risiken einzugehen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, vielen Menschen schwerfällt. Ich glaube, es gibt, und das ist gar nicht wertend gemeint, es gibt Millionen Menschen, die mögen keine Risiken eingehen. Das ist aber, um es in gewissen Branchen beizubringen, essentiell. Wenn du jetzt auch in dich hineinhorchst, bist du ein Mensch, der das auch liebt, der diesen Kitzel auch mag? Oder musst du dich manchmal auch überwinden und sagst, oh, eigentlich ist mir das jetzt ein zu großes Risiko?
Nee, also ich glaube, so ein Unternehmer, wenn der sagt, oh, ich gehe kein Risiko oder mag kein Risiko, aber ich muss es aufgrund meines Jobs tun, ich glaube, das ist falsch. Also ist genau wie du sagst, unternehmerische Entscheidungen sind oft mit Risiko verbunden. So in jungen Jahren ist man da ja vielleicht nochmal so eher so, will man den Helden spielen und sagt, oh, ich kann sofort alles entscheiden, ich bin entscheidungsfreudig und so. Und irgendwann so mit dem Alter merkt man dann, dass es manchmal gut ist, mal eine Nacht drüber zu schlafen, die Emotionen einmal runterzufahren und so weiter. Da lernt man dann irgendwann bei größeren Entscheidungen doch nochmal eine gewisse Ruhe reinzubringen. Aber ich liebe den Kitzel schon. So wie man sich ärgert, wenn dann auch man Geld verliert bei einem Projekt, so freut man sich umso mehr, wenn man da irgendwo gewinnt. Aber das gehört da zum Geschäftsleben irgendwo dazu, ne? Also du bist bei jedem Produkt, was neu ist, ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ich liege sehr oft mehr richtig als falsch, aber es ist keine Garantie, wenn ich sage, wow, was für ein geniales Produkt, ist das auch noch keine Garantie und aber das liebt man auch. Ich liebe es, wenn ein neues Produkt rauskommt, die allerersten Zahlen zu kriegen und funktioniert es im Online oder im Teleshopping oder im LEH oder im Drogeriemarkt oder im Discount? Wo funktioniert es? Also das Leben und die ersten Zahlen zu kriegen, da brennt man für.
Und das nutzt sich auch nicht ab, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sich bei vielen Menschen, wenn sie einen Job lange machen, dass dann so eine Routine eintritt. Ja, ist ja so. Ne?
Soll ich dir was sagen? Ja. Ich glaube, bei mir wird es immer schlimmer.
Ja.
Bei mir, ja, also dieses, jetzt bei der Sendung ist es ja ganz extrem.
Ja.
Da kriegen wir sehr früh nachts noch die ersten Online-Zahlen, die ersten Teleshopping-Zahlen und so.
Witzig.
Ey, das hört nicht auf. Und, und dann fängt man schon mal an zu wetten und sagen, oh, das läuft so und so bestimmt und so weiter. Also das ist schon so ein Wahnsinnsfiebern und das glaube ich.
Also bedingungslose Begeisterungsfähigkeit wie ein Kind vor Weihnachten. Also dass man so richtig brennt, weil ich finde, das ist nicht selbstverständlich.
Ich glaube, wenn einem was richtig Spaß macht, wenn du Fußball spielst, wenn du Handball spielst oder so, wenn du Sport machst, dann willst du unbedingt gewinnen. Und wenn du diesen Ehrgeiz hast, dann freust du dich ja, wenn du gewonnen hast.
Logisch, ja.
Und so sehe ich das im Geschäftsleben. Ja, ja. Und jetzt muss man sagen, weil wir immer auch über mich sprechen, ich wäre nie da, wo ich heute bin. Und auch Höhle der Löwen, ich halte mein Gesicht ins Fernsehen. Aber ich habe so ein unglaublich geiles Team, das Beste, was man sich vorstellen kann, und 400 Leute, die dafür jeden Tag auch kämpfen. Und das finde ich, das macht mich so stolz, dass mich das ja auch positiv verpflichtet. Also ich sage immer, ich fahre wirklich nach über 30 Jahren immer noch sehr, sehr gerne jeden Tag zur Arbeit. Und mein Arbeitstag ist auch nicht nur von netten Gesprächen wie jetzt mit dir oder
Ralf, Vorsicht, nett ist die kleine Schwester von.
Jetzt kommt gleich noch was Schlimmes, oder?
Nein.
Achso, das hätte ich besser ausdrücken müssen.
Alles gut.
Und ich fahre jeden Tag noch immer gern zur Arbeit, obwohl du ja auch da mal Tage hast, wo du sagst, wow, das geht gerade schief. Aber ich habe früher in meinem Leben gelernt, dass es ja keine Probleme gibt, sondern nur Herausforderungen, und dass man das auch lernen kann, so als Reiz anzusehen. Ich habe ganz früh in meinem Leben gelernt, wenn du 10 Telefonate zu machen hast und davon sind 9 angenehm und 1 unangenehm, dann ist der normale Mensch immer geneigt, das vor sich zu schieben. Oh, ich muss noch mal überlegen, wie ich das sage oder wie ich das mache.
Ja.
Ah, das kann ich vielleicht auch morgen machen und so. Und wenn du dich zwingst, dieses eine Telefonat, was unangenehm ist, als erstes zu machen, weil es gibt nichts, was man nicht lösen kann und nicht besprechen kann, dann werden die 9 eh schon positiven Gespräche noch positiver, weil du hast diesen Druck ein bisschen weg von wegen dieses, oh, das muss ich ja heute noch machen, oh, wie mache ich das bloß, hoffentlich geht das gut und so weiter. Und das, glaube ich, ist so ein, was man, das kann man auch lernen, dass man Probleme als Herausforderung sieht.
Ja.
Und mir macht es dann auch Spaß, Mitarbeiter, jungen Menschen auszubilden, zu zeigen, wie man dann so ein Problem auch löst, damit die auch was daraus lernen und so weiter. Das gibt mir auch schon was.
Würdest du denn sagen, dass du dich mental auch gut selbst konditionieren kannst? Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die viele unterschätzen. Du kannst wirklich durch mentales Training, aber auch eben durch eine bewusste Herangehensweise an einen Tag, durch Suggestion dich auch in eine positivere Stimmung versetzen. Das ist alles möglich. Brauchst du das gar nicht, weil du jeden Tag Bock
also
hast?
Also ich mache kein Training oder mentales Training oder Yoga oder keine Ahnung, was alles man machen soll und muss und kann. Ich glaube, dass ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch und ich bin auch sehr dankbar. Ich bin auch an gewissen Stellen immer wieder mal devot und sage, es ist nicht selbstverständlich. Ich komme gerade aktuell, erzähle ich jetzt einfach mal, vom Spendenmarathon. Das hat mich emotional angefasst, das hätte ich nie gedacht. Was da für Menschen, also es hat mich so bewegt und auch wirklich mitgenommen. Also dass ich saß da 2 Stunden am Spendentelefon und wenn du siehst, man redet immer so, wie doch die Gesellschaft, hast du das Gefühl, wie wir zusammenhalten. Und mich haben da Menschen angerufen, viele ältere Menschen, die mir gesagt haben, sie haben gar nicht so viel Geld und sind im Altersheim und möchten aber von ihrer Rente oder irgendwas spenden. Ey, du kriegst da eine Gänsehaut nach dem anderen und denkst immer nur von wegen, wow, was für ein Herz die Menschen haben. Und ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt darauf komme, aber das bewegt mich und deswegen bin ich so ein positiver Mensch und auch immer wieder dankbar, so von wegen, wenn ich mal so eine Sekunde habe, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber komisch, dann denke ich immer, schalt abends 20 Uhr die Tagesschau an.
Ja, das,
dann
das,
weißt du, wem es schlecht geht und was alles Schlechtes auf der Welt passiert, dann haben wir oder ich schon mal gar nicht einen Grund, irgendwo ein schlechtes Gefühl zu haben oder sowas. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich.
Sehr gut. Nee, wir kamen da drauf, weil ich dich ja gefragt hatte, ob du dich manchmal morgens irgendwie auch selbst überzeugen musst, dass du jetzt einen guten Tag verleben willst.
Nee, das brauchst du nicht. Diese Aura in diesem Laden hier. Ich komme hier rein und bin da und gut gelaunt.
Ja, also. Das ist doch ein Riesengeschenk. Super. Es gibt sicherlich genug junge Menschen, die jetzt auch durch die Höhle der Löwen sagen, Mensch, so ein Investor wie Ralf Dümmel, das finde ich total spannend. Ich möchte auch irgendwas in dieser Art machen. Produkte finden, Produkte verkaufen, einfach das Leben. Was würdest du diesen jungen Menschen, was würdest du als Rüstzeug mit auf den Weg geben? Was ist wichtig, essentiell?
Also ganz vorne allgemeiner angefangen, muss man erstmal sagen, also Unternehmer werden nur um ein Unternehmen zu gründen. Und wenn das die Motivation ist, fängt das schon falsch an. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, so junge Menschen oder können ja auch ältere sein, die ein Produkt, die irgendwo sich da weiterentwickeln sollen. Ich kann immer nur sagen, und das merke ich auch ganz viel, wo ich in der Startup-Szene jetzt seit vielen Jahren hier viel tiefer reingerochen habe, dass es schon auch ein schmaler Grat ist, ich erwarte ja von einem Gründer, dass er brennt für sein Thema. Also man sagt ja immer, das ist Leute anzünden kannst du nur, wenn du selber brennst. Und dieses Thema so von wegen, von seinem Produkt überzeugt sein, auch von sich überzeugt sein und so weiter. Und dann kommt aber der nächste Punkt, die Bodenhaftung nicht verlieren. Und nicht denken, du hast das Beste auf der Welt erfunden, weil du es selbst nicht entscheidest. Das ist ja ein schmaler Grat und ein bisschen Widerspruch in sich. Auf der einen Seite sollst du brennen und sagen, das ist das Beste, was es gibt. Und dann sollst du aber wieder so realistisch sein. Und dieser schmale Grat, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil so reflektiert man sich auch. So von wegen, ich habe das ja oft, dass ich sage, wir haben keine Garantie für dein Produkt. Und ich hatte auch schon Gründer, die gesagt haben, ja, das mag bei vielen stimmen, bei mir nicht, weil mein Produkt wird definitiv was. Wo ich sage, ja, cross the fingers, ne? Also hoffen wir mal, dass es funktioniert. Aber
man kann es nie planen, genau. Man kann es nie vorhersehen.
Und das, glaube ich, ist so ein schmaler Grat, wo Leute und auch bei Startups, wenn man sich zusammensetzt, manchmal habe ich so das Gefühl, so dieses, da wird über Visitenkarten und was hast du auf dem Titel und bist du CEO oder CFO oder CMO, wo ich erstmal googeln muss, was die alle heißen und wo ich dann sage, ey Leute, krempelt die Ärmel hoch und arbeitet und macht euch nicht stundenlang Gedanken, was auf der Visitenkarte steht, weil das ist im Moment nicht wichtig. Wichtig ist, ihr seid ganz am Anfang und keine Luftschlösser. Ziele haben, ja, aber keine Luft- und Traumschlösser bauen und da glaube ich, muss man sich selbst auch disziplinieren.
Nun ist es essentiell, dran zu bleiben. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Es gibt Menschen, die planen was, die brennen erst für etwas, geben dann aber wahnsinnig schnell auf. Das ist immer wieder der Fall. Hast du da einen Tipp, wie man auch dieses Feuer immer wieder sich neu selbst anfachen kann, dass man dran bleibt, dass man einfach beißt? Das ist ja wichtig.
Ja, das glaube ich hat auch was mit der Einstellung zu tun, dass man, welche Erwartungshaltung habe ich? Und dass man von vornherein schon weiß, ey, es gibt keine Straße, die nur geradeaus geht. Es geht immer mal rechts rum, links rum.
Manchmal auch mal Rückschläge.
Muss man auch ein kleines Stück zurückfahren. Und auf der einen Seite sage ich von wegen, wer den Wind von vorn nicht ab kann, hat auf dem Gipfel nichts zu suchen. Also, dass man schon, aber dass man sich auch selber darauf einstellen kann, von vornherein, es wird nie alles glatt gehen. Also gerade in einem Geschäftsleben oder wenn man ein Unternehmen gründet oder ein Produkt auf den Markt bringt, dann wird es Rückschläge geben. Und dieses, dass man irgendwo die Einstellung kriegt, ist ganz egal. Rückschläge sind täglich da, die können auch kommen. Einmal mehr aufstehen als hinfallen. Wenn man sich das immer wieder sagt und sagt, du wirst hinfallen, aber egal, aufstehen, weitermachen. Mund abputzen, Krone richten, weitermachen. So, das muss man aber im Vornherein wissen. Und weil sonst sind ja diese, vieles im Leben hat ja immer mit Erwartungshaltung zu tun. Ne? Du kommst hierher, du hast jetzt ein Gespräch und wirst rausgehen und zu deinem netten Kollegen sagen, von wegen, boah, hätten wir uns das Spritgeld bloß gespart und das hat sich gar nicht. Oder umgedreht, wow, das hat uns jetzt auch was gebracht oder so. Und das, finde ich, hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun, wo man sagt, jetzt fahre ich dahin, da könnte ich mir was vorstellen und dann geht man entweder enttäuscht oder begeistert, weil man eine Erwartungshaltung hatte. Und das ist ja auch wichtig, dass man so gewisse Dinge, Ziele definiert, erwartet und so weiter. Aber man muss sich von vornherein immer im Klaren sein, das geht nie auf den direkten Weg dahin.
Absolut.
Und es ist manchmal ein harter Weg. Jedes Hochhaus hat irgendwann im Keller angefangen. Das ist so. Und Stein auf Stein wird sich's irgendwann entwickeln. Und das, glaube ich, muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Nun haben wir alle Stärken und Schwächen. Stärken zu akzeptieren ist ja was ganz Leichtes, aber Schwächen zu akzeptieren ist was anderes. Ist dir das inzwischen, fällt dir das leichter, deine Schwächen zu akzeptieren oder versuchst du auch Schwächen immer wieder zu verbessern? Also dich selbst zu optimieren, wie es so
schwer fallen tut mir jetzt gar nicht, weil ich so viele Schwächen habe. Wenn mir das schwer fallen würde, dann könnte ich nicht mehr aufstehen morgens. Also, und das glaube ich auch ist irgendwas, was man, ich sage immer von wegen, wenn die Leute sagen, wow, Mensch, ich sage, du machst deinen Job einigermaßen gut, dann sage ich immer, ja, weil ich nichts anderes kann. Ich liebe diesen Job. Ich bin da irgendwie reingewachsen und reingeboren und habe dieses Unternehmen auch mit vielen, vielen tollen Menschen zusammen aufgebaut. Das ist ja irgendwann wie ein Kind. Du hast es als Baby und dann kommt das dazu, das dazu, das dazu. Und dein Sohn, deine Tochter liebst du auch, wenn sie älter sind. Insofern kann man das so ein bisschen vergleichen, wenn man da sowas entwickelt. Und irgendwann, wenn du größer wirst, ist es wichtig, an vielen Stellen deines Unternehmens Leute zu haben, die besser sind als du. Weil du irgendwann ja geneigt bist, zu sagen von wegen, oh, das mache ich auch noch und das mache ich auch noch. Aber kein Mensch auf der Welt kann alles und schon gar nicht in der Qualität. Und dann gibt es Bereiche, wo man sagen muss, das sagt man ja so, gute Leute hiren, good people hire good people, ne? Also du musst halt gute Leute, und wenn du irgendwann Führungskraft bist und sagst, oh, ich habe Angst um meinen Job, wenn ich jetzt einen richtig guten Mann unter mir einstelle, dann sägt er an meinem Stuhl und mein Stuhl hat vielleicht nur drei Beine und dann muss ich aufpassen. Nein, denn so wirst du nie erfolgreich. Du musst immer das Beste, was du kriegen kannst, um dich herum haben oder auch aufbauen. Und nicht Angst um deinen persönlichen Job haben, weil du wächst immer mit. Und wenn du dich da austauscht und in einem vernünftigen, fairen Austausch mit Leuten bist. Und deswegen sage ich, ich habe viele Schwächen, das weiß ich. Und da, wie habe ich mal so schön gesagt?
Kannst du eine verraten?
Ich kann
eine Schwäche verraten.
Ich kann einiges, oder ich weiß, was ich kann.
Ja.
Viel wichtiger ist zu wissen, was ich nicht kann, um sich da auch eben Hilfe zu holen und so. Ja, ich bin beispielsweise, deswegen bin ich auch, ich meine, keiner findet Corona gut, aber ich finde dieses, ich komme ja auch ein bisschen aus einer anderen Generation, ich kann das jetzt auch digital und Teams und das funktioniert auch alles und so weiter. Aber ich habe früher mal gesagt, ich habe ein Einsamkeitssyndrom, ich brauche Menschen um mich rum, ich liebe das Menschen. Ja. Ich hasse es, dass ich jetzt nicht so zu den Kunden fahren kann, dass ich ein Produkt vorstelle, dass ich keine, ich bin ja, ne, was ja alle denken, ich sitze immer irgendwo im Fernsehen rum, ich bin ja sehr operativ, ich fahre ja jeden Tag noch selber auch mit zu Kunden und verkaufe Produkte und so weiter. Und ich liebe das, diese Situation und die Reaktion zu sehen. Klar. Rollt er mit den Augen.
Kriegst du nicht bei Videocalls
und,
rüber. Das
beim Telefon schon mal gar nicht, weil dann können sie Kopf schütteln, wie sie wollen.
Können in der Jogginghose sitzen.
Genau, aber auch Teams ist nicht das Gleiche. Das ist besser als Telefon.
Ja.
Aber und deswegen sage ich von wegen, ich bin so gern mit Menschen umgeben und deswegen, wir wollten eigentlich über meine Schwäche reden, und deswegen bin ich auch nicht so ein Typ, so, wenn du mir seitenlange E-Mails schreibst, so, ich kann nicht, also ich kann lesen, ja, hört sich mal so an, ich kann nicht gut lesen. Ich kann lesen, aber ich mag nicht gerne lesen. Ich hasse es, diese E-Mails, wo 30 Menschen in CC sind, wo jeder denkt, von wegen, irgendwie einer wird sich am Ende vielleicht schon noch drum kümmern.
Und dann meldet sich gar
alle
keiner.
Sind ja, und auch dieses Befreien von, ja, hast du ja gewusst, habe ich dir ja geschickt. Und ich komme da gar nicht hinterher mit diesen ganzen Mails und so. Und ich bin lieber, wenn es brennt, ruf mich an oder komm zu mir ins Büro, rede mit mir, sag mir, was Sache ist, und dann versuchen wir eine Lösung zu finden.
Wenn mal richtig hier die Luzi steppt und es brennt und du hast richtig Probleme, weil es ist ja klar, es ist nicht immer alles nur wunderbar, es gibt auch mal richtig große Baustellen. Wie gehst du mit solchen Stresssituationen um? Hast du da, du hast gesagt, so autogenes Training, Yoga, nichts für dich, aber hast du vielleicht andere Tools, wie du dich in Extremsituationen dann selbst runterkriegst? Um nicht völlig durchzudrehen, weil irgendwie alle an dir rumzergeln?
Ja, es gibt so einen Punkt, wenn ich so wirklich mal, wenn so wirklich alles aufeinander einprasselt, dass ich mir einen ganzen Moment sage, wie kannst du doch stolz sein, dass die dich jetzt brauchen? Also ich sag mir dann selber von wegen, wow, du bist jetzt auch gefragt.
Ja,
und das hört sich jetzt alles so psychologisch alles an, aber so geht mir das wirklich, dass ich dann sage von wegen, also ich bin ja eh der Letzte, der durchdrehen darf, weil wenn Mitarbeiter dann belastet sind oder so, wenn ich dann nicht die Ruhe bewahre. Und jetzt muss man sagen, jetzt bin ich auch etwas länger ja schon im Geschäft und habe Höhen und Tiefen, gibt's ja auch, zum Glück mehr Höhen als Tiefen, aber es gibt nichts, was du nicht lösen kannst am Ende. Ne? Also es ist, manchmal kostet es ein bisschen Geld oder manchmal kostet es auch ein bisschen Nerven, aber es gibt nichts, was du nicht lösen kannst. Und dann ist immer die Frage, und das deswegen macht es mir vielleicht ein bisschen einfacher, dass das Unternehmen aufgrund soliden Beinen steht. Ne?
Also ihr könnt euch auch mal einen Flop
gesund
glauben,
gewachsen ist und wir würden nie ein Risiko gehen bei einem Thema, was wo wir sagen, wir verdienen da so viel Geld, aber wenn es schief geht, ist es auch existenzgefährdend. Das würde ich nicht machen, nie machen. Und das Unternehmen ist über viele, viele Jahre immer ganz gesund gewachsen, so dass wir auch diese Risiken bewusst gehen und auch bewusst gehen können und auch wissen und hier auch nicht stundenlange Diskussionen. Es werden Analysen gemacht, warum? Damit man raus lernt. Aber es gibt null Vorwürfe oder irgendwo jetzt von wegen, warum jetzt das, sondern dann lieber wieder Ärmel hochkrempeln, nach vorne gucken, weitermachen.
Würdest du sagen, dass du schon ein Spielkind auch bist? Weil,
also, ja, total.
Das ist ja, ne, also eine berechtigte Frage, weil du ja immer wieder auch neugierig bist auf neue Dinge und du willst entdecken, was erfüllen, irgendwie neue Inspirationen
manchmal
haben.
Manchmal sage ich mir auch, ich wollte ja auch nie irgendwie, also ich hasse es ja schon, wenn so Visitenkarten hatte ich vorhin mal, auch so dieses Chef, wenn ich mit einem Team zusammensitze und gute Leute um mich rum habe, dann spielt man nicht die Karte und ich entscheide am Ende. Also wenn ich mit meinen beiden wichtigsten Leuten aus dem Vertrieb diskutiere und die sagen rot und ich sage aber grün ist dann in dem Fall besser und ich begründe das und die sagen, nee, finden wir trotzdem rot, dann wird auch rot gemacht. Ne? Also wird nicht so gesagt von wegen, am Ende entscheide ich so nach dem Motto, sondern die verantworten auch Bereiche und die müssen auch die Verantwortung mittragen und ich bin auch nicht da nachher. Also so lustigerweise, ja, hätten wir doch grün. Nein, ich halte denen das auch nie vor, weil das ist dann irgendwo auch, weil keiner weiß es ja vor. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist, weil es sind manchmal abgedroschene Sprüche, aber für jedes Unternehmen, auch für unser Unternehmen, das größte Kapital, was du hast, sind motivierte Mitarbeiter. Das ist so. Das, was du dir nirgendwo an der Ecke kaufen kannst. Das ist nichts, wo du investierst und sagst, dafür kriegst du es, sondern, also ja, investieren in Zeit oder das, oder nehmen wir Auszubildende. Ne? Also ich habe so eine tolle Lehre genossen, dass ich weiß, wie wichtig das ist. Wir investieren auch da sehr viel, dass wir übernehmen, über 95% aller Auszubildenden werden übernommen, wo ich sage, die haben ja auch nochmal ein anderes Verständnis mit den Abteilungen, weil die überall mal drin waren. Die wissen halt, was es heißt, im Lager, ruf mal eben an, pack mal 10.000 Stück, die wissen, was es heißt. Ich selber habe das auch früher genossen, dass ich, auch wenn es jetzt nicht die spaßigste Arbeit war, aber ich habe Container entladen. Ich habe tagsüber im Büro, abends habe ich den Container ausgeladen und Sachen ausgezeichnet. Mir muss heute keiner erzählen, wenn man sagt, du kannst doch mal im Lager schnell anrufen, die sollen mal 20.000 Stück schnell auszeichnen. Dann sollte man ein Gefühl haben, wenn man diese Entscheidung trifft, auch, was heißt das eigentlich? Wie lange dauert sowas?
Nun ist es ja Fakt, auch wenn du brennst und einfach deinen Job über alles liebst, du musst schon auch sehr viel Energie immer wieder aufbringen. Man wird nicht jünger, deswegen die Frage, wie...
Ich auch nicht.
Hältst, nein, leider nicht, lieber Ralf. Es ist, dann, muss ich dir leider den Zahn ziehen, aber...
Noch anders erzählt,
okay. Wie hältst du dich fit? Also hast du da auch gewisse Routinen, dass du sagst, ich achte mehr auf Ernährung, oder sagst du, nee, das ist mir alles Schnurze, ich hau mir das rein, was mir schmeckt, oder wie... Tickst du da?
Guck mich an, dann kannst du die Frage selber beantworten.
Naja, ich finde, das ist alles noch im Rahmen.
Ja, ja, aber nur, weil mein Schneider freut sich ja jedes Jahr, weil er kann immer größer machen. Immer größer. Insofern, nee, da müsste ich, das ist so der wichtigste Punkt, wo ich ein bisschen an mir arbeiten müsste. Ich mache keinen Sport, weil ich zeitlich nicht dazu komme. Wenn wir eine Liste machen, was soll man essen und was soll man nicht essen?
Alles.
Das, was rechts steht, was man nicht essen soll, ist das, was ich alles liebe. Ne? Currywurst, Pommes, Eis, Chips, Schokolade, ja, Lebkuchen, also alles das ist, ja, und da sage ja jeder, ja, das mögen alle, aber die meisten können sich ja so disziplinieren und sagen, mal ein bisschen davon oder so. Aber das ist so mein einziger Nachteil, so da hole ich mir dann Kraft her und das ist nicht, da sollte ich ein bisschen was dran ändern, dass ich mich gesünder ernähre und ein bisschen mehr Sport treibe auch. Ich brauche sonst nicht dieses, was immer alle denken, Ausgleich, weil was man vielleicht nicht so versteht und ist, mir macht das so viel Spaß. Ich brauche nicht irgendwie, also ich bin froh, hoffentlich hört meine Familie nicht zu, ich bin froh, wenn ich aus dem Urlaub wieder ins Büro komme, weil dann bin ich wieder da und so und nun, also ich mache schon gerne Urlaub, weil ihr das mitgehört habt. Natürlich mache ich gerne Urlaub, ich liebe das.
Wenn es nicht länger als zwei Wochen ist.
Wenn ich schnell wieder zurück bin. Nein, das ist so, weil ich, für mich ist das nicht irgendwie dieses, oh, jetzt bist du zum Glück raus hier oder wow, jetzt ist Wochenende und natürlich genieße ich es auch mal irgendwo, mal Zeit für sich zu haben.
Klar,
oder so. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie hier so verbraucht werde. Also ich gehe auch davon aus, dass man mich irgendwann rausträgt. Also.
Aber dass jetzt irgendwie deine Partnerin mal sagt, Mensch Ralf, komm, jetzt ich mache jetzt mal so eine 2 Wochen irgendwie Low Carb irgendwie Ernährung und wir gehen jetzt beide mal schön joggen. Gab es da mal Versuche? Und die hat dann gesagt, nee, vergiss es, ich bin da einfach erst beratungsresistent.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich antworte. Nee, also die ist ja auch, das Glück, die arbeitet ja auch sehr viel. Insofern so gemeinsam joggen wüsste ich jetzt nicht.
Wäre gar nicht
und,
machbar.
Und schwer machbar. Und sie ernährt sich vernünftig und wenn ich in ihrer Nähe bin, ich mich öfter auch.
Okay.
Und da sehr wir nicht so viel Zeit miteinander verbringen, habe ich halt die andere Zeit die Möglichkeit, die anderen Sachen zu essen.
Sehr schön. Wie wichtig ist es dir, möglichst wenig Angst vor der Angst zu haben? Weil wir alle müssen uns ja auch mal Angstsituationen stellen und auch mal also wirklich unschöne Situationen. Du hast dieses Beispiel genannt, ein ganz, ganz böser Anruf, den man dann am besten als erstes macht. Das ist ja, man hat Bauchgrummeln, man hat vielleicht Angst, das ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber
für mich ist das gar nicht so, für mich ist das so riesen Respekt haben und Angst ist dann irgendwann, also Angst hast du, dass die Gesundheit irgendwo, dass deiner Familie, das ist die einzige Angst. Also und da, glaube ich, muss man Dinge immer wieder auch ins Verhältnis setzen. Also Angst kannst du um deine Liebsten haben, wenn denen was passiert oder so, aber nicht über eine Firma, wo ein Produkt, ob jetzt ein Produkt läuft oder nicht, glaube ich. Da glaube ich, muss man dann schon wieder einordnen und natürlich hat man Respekt und mal kriegt man das geregelt, mal nicht so gut. Und aber das sind ja wieder auch wieder immer die Herausforderungen, die du dich jeden Tag stellst und wo es toll ist, wenn du ein Problem gelöst hast. Und ja, und manchmal gibt's auch, das hört sich, soll sich ja auch gar nicht so einfach anhören, manchmal gibt's auch Momente, wo du denkst, oh Mensch, und das holt dich morgen wieder ein oder musst du morgen wieder und dann musst du die Besprechung und das Problem muss irgendwie gelöst werden. Aber also ich habe geschäftlich erstmal vor nichts Angst, sondern ich habe Respekt.
Du siehst es als Herausforderung, glaube, kann man es so sagen? Oder
ja,
als,
auch, aber ich glaube auch, dass man, dass Angst auch da nicht unbedingt der richtige Berater ist, sondern man muss da großen Respekt vor haben und auch den Mut haben, Nein sagen zu können vor großen Entscheidungen, die zu riskant sind, auch wenn sie viel Erfolg versprechen, muss man auch mal, und wenn man dann Erfolgsmensch ist und will gewinnen oder so, dann muss man sich schon disziplinieren, dass man sagt, nein, das ist jetzt auch für uns eine Größenordnung, die wir nicht eingehen oder die wir nicht riskieren wollen.
Ja, nun erlebe ich dich jetzt auch hier persönlich so als unglaublich energiegeladen und auch gewinnenden Menschen. Ich wollte gerade sagen, du machst jetzt hier nur 10% von dem wahrscheinlich, was du sonst performst. Aber gibt es auch mal Momente, wo du auch mal mit dir haderst und auch dich selbst hinterfragst? Klammer auf, ich finde das ja eigentlich auch ganz gut, wenn man mal so ein Reset macht
jeden
und
Tag.
Also das passiert. Also weil sonst ist man irgendwann der Sonnengott.
Jeden Tag, weil man darf, und da glaube ich, das ist wieder der Punkt der Bodenständigkeit. Fehler werden, wo viel gearbeitet werden, werden Fehler gemacht.
Klar.
Und ich mache unendlich viele Fehler. Logisch, weil ich viel
aber
arbeite.
Toll, dass
gibt ja
das,
keinen,
ja,
der keine Fehler macht. Und
geben,
natürlich
aber viele geben es nicht zu, lieber Ralf. Das ist so. Also das
ja, damit habe ich gar kein Problem.
Nee, ne? Also.
Und ich sag auch so, ich erlebe das ja auch oft, nehmen wir das auf Höhle der Löwen, wenn ich einen Deal verliere, dann hinterfrage ich mich wirklich, was ich hätte anders machen sollen und warum ist das jetzt so passiert. Und das ist, glaube ich, eh so ein Punkt, wo jeder erstmal, wenn irgendwas nicht funktioniert, sollte man immer erstmal vor der eigenen Tür kehren, immer sich selbst erstmal hinterfragen, was hätte ich besser machen können. Nein, man ist nicht immer an allem schuld, aber trotzdem muss man sich selbst reflektieren. Und es gibt keinen Menschen, der so alles richtig macht und der Tollste ist und so weiter. Ne, da muss man, glaube ich, schon immer am Boden bleiben.
Bist du ein Mensch, dem auch Routine in gewissem Maße wichtig ist? Weil du hast ja nun wirklich ein Leben, was sehr vielfältig ist. Du sagst selbst, du reist jetzt natürlich nicht so viel wie in Vor-Corona-Zeiten, aber das wird ja hoffentlich sich dann wieder nächstes Jahr ändern. Aber brauchst du auch so gewisse Routine-Momente in deinem Alltag, damit du auch ja einfach noch besser durch den Alltag kommst?
Privat viel mehr als geschäftlich. Mhm. Also wenn du mit mir in ein gutes Restaurant gehst und da gibt's was Leckeres zu essen, dann kannst du mit mir da ja dreimal die Woche und das 10 Wochen hintereinander und ich esse immer das Gleiche, weil es mir richtig gut geschmeckt hat. Also da habe ich so eine, so dieses, so habe ich immer schon gemacht und ja, passt und so. Ja. Im Geschäftlichen habe ich halt von Anfang an auch diese Abwechslung geliebt und die unterschiedlichen Herausforderungen. Und das ist etwas, was gerade in so einem Unternehmen, wo was ich auf die Fahne schreibe, wir sind innovativ, wir sind kreativ, wir wollen Dinge anders machen als andere, wir wollen Produkte anders machen, wir wollen den Toaster nicht verkaufen, weil das kann jeder, da kannst du morgen losfliegen und dann geht's nur um Preiskampf, aber wenn das Toast irgendwie, wenn der Toaster Musik macht oder wenn das Toast beschrieben wird und wenn dein Toast rauskommt mit und da steht drauf Guten Morgen oder Happy Birthday oder I love you oder keine Ahnung, dann wäre so, wenn du anfängst kreativ zu werden, dann liebst du auch gerade die Abwechslung und die ist ja, wenn du dich hier umguckst, auch vom Sortiment schon allein geprägt. Ich meine, wir kommen jetzt in der schwierigen Zeit, haben wir uns auch viel um Masken gekümmert. Wir verkaufen heute auch Corona-Schnelltest, aber wir lieben ja unsere ganzen Produkte und Haushaltsprodukte, Sportgeräte, Gartenartikel, Do-it-yourself-Artikel, Merchandising von Fußballvereinen, Höhle der Löwen-Produkt. Also da ist ja allein schon so viel Abwechslung, dass du auch in den Gesprächen intern im Haus immer andere Qualitäten brauchst, aber auch immer andere Gespräche mit unterschiedlichen, total unterschiedlichen Themen. Auch wenn es am Ende ein Produkt ist, was man verkaufen will, was erstmal gleich bleibt, ist der Inhalt doch sehr stark unterschiedlich.
Nun ist Corona leider, weil ich persönlich den stationären Einzelhandel immer noch sehr schätze, der ja schon vor Corona sehr unter Druck geraten ist, ist ein Brandbeschleuniger. Mich würde es sehr interessieren, wie du das als wirklich Vollblutunternehmer und eben auch als Mann, der sehr viel mit Produkten zu tun hat, der ja auch sowohl stationärer Einzelhandel als auch online unterwegs ist. Wie ist deine persönliche Hoffnung, aber auch Prognose, wird das sich alles irgendwie schon zurechtstanzen und der Einzelne hat eine Chance, wenn er sich neu erfindet? Oder wie sind da deine Gedanken? Weil da gibt es ja auch wirkliche Horrorszenarien, das wird alles irgendwann nur noch online sein, irgendwann wird Amazon irgendwie den Großteil des Marktes beherrschen und die Einzelhändler sind nur noch Showrooms oder so. Wie sind da deine Gedanken bei diesem Thema?
Also erstmal hoffe ich, dass wir da nicht hinkommen, weil ich glaube, dass es schon dieses, man online ist ja gemütlich oder Teleshopping ist ja gemütlich zu Hause zu bestellen und ich beliefere die auch und ich liebe auch die Kunden, aber ich glaube, dieses in die Innenstadt gehen, also wenn ich überlege, wir gehen irgendwann in Hamburg in die Innenstadt und da ist nichts mehr und da sind nur noch Wohnungen, wir laufen nur noch durch Häuserblöcke, dann verliert eine Stadt auch an Charme und dieses rausgehen und was anfassen, bevor ich es kaufe, das geht hoffentlich nie verloren und durch Corona ist es jetzt nochmal wieder schlimmer geworden. Ich glaube einfach, dass die Händler da auch gefragt sind, kreativ zu sein und dann gibt es sicherlich Branchen, die es auch, nehmen wir das Thema, was jetzt gar nichts damit zu tun hat, Reisebüros. Ja, wie schwer haben die das, ne? Ich meine, meine Mutter, die geht ins Reisebüro, weil sie von Frau Möller hören möchte, ob das Buffet, ob es auch alles gibt und ob es auch schmeckt und so weiter. Meine Söhne wissen gar nicht, dass es Reisebüros überhaupt gibt, also jetzt ohne den weh zu tun. Also die sagen, wie gehst du ins Reisebüro, wenn man online vergleiche, Bewertungen und so weiter. Das sind halt unterschiedliche Generationen und dann sage ich, trotzdem muss man kreativ sein und da gibt es in jedem Bereich auch was, wo man kreativ sein kann. Ne? Ich meine, heute, ich habe letztens so ein ganz interessantes Gespräch mit einem hohen Tier von Google geführt, wo es dann auch darum ging und da haben wir so dieses Thema Reisebüro, dass man heute mit Bluetooth dafür sorgen kannst, du googelst jetzt irgendwas und sagst dir, von wegen, wann ist David Guetta gibt sein Opening auf Mallorca, keine Ahnung, oder was auch immer.
Ibiza.
Und dann, dass man dann sagt von wegen, und jetzt hast du das gegoogelt, jetzt gehst du am Reisebüro vorbei, dann gibt es die Möglichkeit, dass in dem Moment David Guetta da spielt und in dem Moment leuchtet eine Tafel auf, David Guetta dann und dann, Ibiza, wenn du sagst, 10. April, jetzt 10% Vorzugsfrei. So, das gibt schon Dinge, wo man sagt, selbst können die überhaupt kreativ sein? Ja, können sie. Also da muss jeder auch was für tun. Nicht so einfach.
Das Grundproblem ist, glaube ich, dass natürlich gerade die junge Generation natürlich jetzt das Gesamtpackage erwartet und auch bekommt. Du kriegst online natürlich alle Varianten. Du bekommst alle Preisschattierungen. Du bekommst jedes noch so crazy Detail. Du kannst alles haben. Im Einzelhandel, da kriegst du halt dann auch mal nicht die Jeans mit den Swarovski-Steinchen, nicht diese besondere Sache. Und sorry, da hatte eins natürlich wirklich verloren.
Jetzt mach nicht noch mehr Werbung für
online. Nein, ich will es ja auch lieber, Ralf, nur es ist halt so, es ist halt fies. Also die Frage ist, wie kann man das machen? Weil du sagst, man muss sich da neu erfinden. Aber wenn natürlich die junge Generation da wirklich verzogen ist, wird es ja wirklich eine Herausforderung. Weil dann kann man wahrscheinlich nur so eine Fusion machen aus den verschiedenen Elementen. Und die Leute werden reingelockt und können sich das anschauen. Weil ich bin, wie gesagt, ein großer Fan vom Einzelhandel.
Gedanke dann wichtig, dass der Handel halt die Alternativen im Laden bietet, auch wenn er sie nicht gleich alles im Laden liegen hat. Die Alternative gibt es ja, weil das können die anderen ja auch. Und dann hast du vielleicht nicht sogar den Mehrwert. Bei mir kannst du was anfassen und die Swarovski-Steine, die kannst du morgen dann abholen, wenn dann habe ich es auch da. Also da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, wo man sich Gedanken machen muss.
Was natürlich ein Trumpf ist, gerade so Fridays for Future, es ist halt nicht nachhaltig, wenn immer nur mit dem Lieferwagen rumgefahren wird. Es ist tatsächlich nachhaltiger, wenn du in der Stadt das kaufst. Das vielleicht kann man die jungen Leute damit wieder so ein bisschen einfangen. Mal gucken. Ne? Aber, wie viele Stunden Schlaf brauchst du pro Nacht?
Boah, ich schlaf so ein bisschen zu wenig, würde sagen so 5 Stunden.
Und das, aber du würdest sagen, 6 Stunden reicht dir dann, weil es ist ja auch eine Typfrage. Es gibt 5 Menschen,
Stunden reicht mir, warum denn 6?
Ja, weil du sagst, zu wenig, deswegen. Hört sich ja so an, dass es nicht 100%
reicht. Ich wach manchmal auf und ich wache komischerweise meistens vorm Wecker auf.
Ja.
Auch so eine komische Angewohnheit von mir, wie man das machen kann, wenn man nicht genug schläft, dann auch noch vorm Wecker aufzuwachen, frage ich mich manchmal.
Das ist eine innere
Ruhe. In ruhiger Minute frage ich mich das auch mal. Ich bin am Freitag zu einem Termin und muss ich um 4 Uhr aufstehen. Um 3.40 Uhr, wo ich gedacht habe, sag mal, geht's noch? Also, ne? Sonst schließt es auch ein bisschen länger, bis 6 oder so.
Gut, aber.
Nee, ich komme eigentlich ganz gut klar. Jetzt muss man sagen, bei allem, wie ich mich ungesund ernähre, ich trinke keinen Alkohol.
Das heißt, ist schon mal
mit
gut.
Mir macht man keine, guck mal. Also, kann man Partys machen ohne Alkohol. Und das macht es vielleicht auch einfacher, wenn man irgendwo essen geht und nicht irgendwie
eine
Flasche Wein reinschraubt, dass man dann sagt, von wegen.
Und weil es dir nicht schmeckt, oder war das einfach mal ein Punkt, dass du sagst, nee, das ist mir ein Energieräuber? Oder weil ich merke das nämlich auch. Ich liebe es, mal zu süppeln, sage ich mal so. Mhm. Aber dann kriegt die Quittung kommt ja meistens am nächsten Morgen.
Ich habe eine so eine Geschichte gehabt, wo ich nicht stolz drauf bin. Ich habe mit 13 Jahren mal einmal, also nicht, dass ich Alkoholiker mit 13 war, ne? Also, Meine Mutter kriegt gerade einen Schock, wenn sie jetzt zuhört. Ich habe mit 13 Jahren einmal zu viel Alkohol getrunken, weil so Jugendliche da rumherum waren.
Eigentlich, ne, kennen wir alle, glaube ich.
Ja, das aber ich sollte in den Keller gehen, eine Flasche holen, da habe ich Stroh rumgefunden, wusste ja nicht, was das ist. 82% die Jungen, und da haben wir ein paar Schlücke genommen.
Ach, du liebes bisschen. Ja,
und so schlimm, wie das war, und das gab so viel Ärger zu Hause. Aber wahrscheinlich war es gut heute. Das habe ich dann oft immer mit meinen Eltern besprochen. Vielleicht war es sogar gut für was, weil mir schmeckt es einfach nicht. Also mit mir, ich kann ja, Party machen toll. Ohne Alkohol. Ja, weil, mit mir hat man immer einen Fahrer. Ja, insofern.
Aber es ist doch gut. Toll, weil letztendlich, ne, das hört man ja auch immer wieder zum Thema gesunde Ernährung. Alkohol ist ganz, ganz schrecklich.
Ja, wobei ich mache mit Essen alles wieder schlecht.
Aber, und beim Frühstück gibt es dann bei dir dann auch nichts Gesundes. Nicht mal ein Müsli mit Obst oder was isst du denn zum Frühstück? Du frühstückst gar nicht. Nö. Ist aber nicht gesund, mein Lieber.
Das sag ich doch.
Ja, Mann.
Aber glaubst du mir nicht?
Doch, aber es geht doch
da
nicht.
Da muss ich die ganze Zeit von ja, meiner Ernährung eine Katastrophe.
Ja, ja, aber so, du musst, brauchst doch die Basis für den Tag, mal so ein kleiner Tipp, mein Lieber. Aber okay, ich meine, du bist hier voller Energie und was machst du ja richtig, genau. Wann war für dich so eine Art Wow-Moment, wo du gedacht hast, ey, Ralf, es läuft und ich habe es wirklich geschafft. Wobei geschafft ist auch so ein großes Wort, aber ich, also wann war so ein Moment, wo du sagst,
den
ja,
hatte ich nie.
Hattest du nie?
Nee, weil das immer irgendwie, ich hatte das Glück, dass es mit einigen kleinen Mini-Knicks immer bergauf ging, also ja, immer positiv ja. War.
Okay.
Und ich habe dann irgendwie auch nie auf den Moment, ich habe auch nie irgendwie gesagt, oh, das möchtest du unbedingt oder so, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und erfolgreich zu sein und das Einzige, was ich als Ziel hatte, so ist natürlich in den Planzahlen jetzt, ja. Umsatz, Ergebnisplan ja. Und so, den jedes Jahr zu erreichen oder deutlich zu überstreichen oder zu überschreiten, das war so ein Ziel. Sonst habe ich mir nie so Eckpfeiler jetzt gesagt, dass ich gesagt, oh, das möchtest du haben oder da möchtest du hinkommen und so. Ich glaube auch, dass es, je nachdem, wenn du so über geschafft redest, dann sind das ja manchmal auch vielleicht auch eher finanzielle oder solche Dinge, wo ich sage, wenn das auch eine Motivation wäre, dann würde ich, glaube ich, heute auch anders davor sein. Und
ja, ich meine, das mit geschafft, dass man natürlich auch manchmal sich selbst hinterfragt und dem Raten nicht so traut. Also man denkt, oh, es sieht jetzt alles gut aus, aber ne, schon meine Oma hat ja gesagt, pass mal auf, mal lieber ne, schön auch Geld zurücklegen, in 3 Jahren kann es alles anders aussehen. Also man traut dem eigenen Erfolg nicht und das meine ich so, dass man dann irgendwann sagt,
da
nee,
ich glaube jetzt auch an mich. Gar nicht so, dafür ja. Bin ich dann auch nicht schlau genug, hätte ich was gesagt. Da bin ich auch anders reingerutscht. Ich bin ja nicht, weil ich nie Unternehmer werden wollte. Ja. Das war ja nicht das Ziel, sondern ich bin da reingekommen und dann hat mir Erfolg Spaß gemacht und dann hat mir das Spaß gemacht, mit Menschen umgeben zu sein. Und das hat sich irgendwo immer entwickelt und ich habe nie irgendwo mir vorher einen Plan gemacht, so, sondern ich habe immer, auch hier damals, immer gesagt, von wegen, ja, wenn das nicht das Richtige ist, ich glaube schon, dass ich dann woanders was machen kann.
Also schon auch so ein Grundvertrauen, auch ein Grundvertrauen in das eigene Können. Ja,
oder und am Anfang wahrscheinlich auch Naivität, ne? Also dass man da so gar nicht so drüber sich Gedanken macht. Mhm. Ich wollte immer nie so zu viel Gedanken an irgendwas Negatives verschwenden, sondern habe immer positiv gedacht und gesagt, wird schon irgendwie, wird schon.
Und wenn es nochmal so ums Thema Learning oder Inspiration geht, was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften braucht es, um dran zu bleiben, um wirklich auch mal zu kämpfen, zu beißen, um eben auch diesen Erfolg zu erreichen. Um mich da bitte auch nicht falsch zu verstehen, es gibt natürlich auch mal Momente, wo du nach 3, 4 Jahren merkst, hey, ich habe alles versucht, aber es soll offensichtlich nicht sein. Dann muss ich auch mich neu erfinden, muss andere Wege gehen. Aber viele geben ja sehr schnell auf. Die geben auf, weil sie mal 2-mal gegen eine Wand laufen und sagen, das ist mir zu anstrengend, das will ich nicht. Hast du da irgendwie einen Tipp?
Ja, da muss man natürlich sagen, aber wenn die Wand aus Beton ist und ich meine, dass mein Kopf da durchpasst, dann ist ja die Frage, ist es nicht rechtzeitig, nach 2-mal gegenlaufen zu sagen, ich höre auf,
ja, vielleicht
anstatt
war
zu sagen,
Beton,
das machen wir jetzt noch ein Jahr
ja,
lang.
Ja, vielleicht war Beton das falsche Wort. Aber
nee, was ich damit bildlich sagen will, ist ja, ja eigentlich, es ist immer schwer. Ich werde oft gefragt, nenn mal die 3 wichtigsten Sätze zum Erfolg und so. Also wenn ich die kennen würde, also das ist ja auch Quatsch. Man kann ja gar nicht so allgemein. Und ich kann ja heute auch leicht reden, weil bei mir ging es auch, und das hat ja auch nicht immer nur mit Können. Manchmal ist es auch wirklich der am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz. Obwohl einer meiner Lieblingssätze ja ist, immer Glück haben ist auch irgendwann Können.
Das ist sehr gut. Das ist doch schon mal eine Inspiration.
Ne, das passt auch, sage ich.
Weil man zieht ja auch Glück an, finde ich.
Nee, und irgendwann sagt man auch immer, da hast du Glück. Da muss man irgendwann auch sagen, vielleicht hast du auch einen kleinen Tick dafür getan. Also immer Glück haben geht auch nicht im Leben. Dann hat es auch irgendwann mal was mit Können zu tun. Aber ich glaube schon, dass dieses, was ich vorhin auch sagte, dass man so sich selbst reflektieren muss, dass man Leute, die nicht von einem profitieren wollen, sondern die einen einem sehr lieb sind. Mhm. Dass man da mal hört, auf Ratschläge hört, mit denen mal diskutiert, weil keiner, wie gesagt, weiß alles. Ich sage auch immer Startups, es ist, Finanzinvestor ist schön, dass es die gibt und dass man die hat. Ein strategischer Investor ist viel besser, ein Sparringspartner, mit dem, von dem du lernst. Der, ich sag zu meinen Gründern immer von wegen, ich bin ja gar nicht schlauer als ihr. Ich habe nur das ganze Lehrgeld, was ihr zahlen würde, habe ich schon mehrmals bezahlt. Also ja, das könnt ihr jetzt sparen, weil ich die Fehler ja schon gemacht habe. Und ich glaube, dass das eher so ein Punkt ist, wo man sich selbst reflektieren muss und auch immer überlegen muss, wo hole ich mir auch mal einen Rat ein und wo diskutiere ich mal. Und wie gesagt, auch das habe ich früh in meiner Lehre gelernt, sich Kritik anzunehmen, weil es gibt keine unberechtigte Kritik. Es sei denn, es hasst dich jemand und mag dich nicht und erzählt dir irgendwas.
Tut das manchmal weh. Wichtig. Ja, aber Kritik kann manchmal sehr weh tun.
Ja, ne? Aber wenn man das, und ich habe es in frühen Jahren gelernt, wow, ich kann noch besser werden. Ich habe so also eine Gelegenheit gehabt hier im Unternehmen, relativ früh damals, wo unsere Zahlen gut waren und wir wirklich erkannt haben, dass ganz viel schiefgelaufen war. Und da war so eine schlimme Stimmung so von wegen, das ist schiefgelaufen. Da sage ich, Leute, uns geht's gut und wir machen so viel falsch. Besser kann es ja nicht passieren. Weil stell dir vor, wir würden alles richtig machen. Wie wollen wir denn Potenzial nach vorne haben? Das gibt doch nichts Schöneres, als wenn das Geschäftsjahr gut ist und wir haben noch so viel verkehrt gemacht. Dass, also das andere würde mich erschrecken, wenn man sagt, es ist alles bis zum letzten Punkt genial gelaufen und wir haben ein gutes Jahr, dann muss das nächste Jahr schlechter laufen oder nochmal so genial laufen. Insofern muss man sowas, kann man sich sowas auch wieder, und das ist nicht positiv hingedreht, sondern ja die Wahrheit.
Ja.
Wenn du Dinge verkehrt machst. Und jetzt wolltest du aber eigentlich Tipps von mir haben.
Naja. Ja, wobei das ist für mich ein Tipp, Rafa. Ich finde, das ist so, es ist ja auch eine Fähigkeit, auch immer noch in vermeintlich negativen Momenten das Positive zu sehen. Also dass irgendwie die Zahlen waren super, aber trotzdem lief was schief und trotzdem bist du dann so drauf, hey Leute, kriegt euch mal ein hier.
Und
das meine ich, das ist ja ein Mindset. Also man muss das ja auch können. Und einige sind dann so negativ, die würden es dann schlecht reden und du bist da positiv.
Aber Alexander, dann sagt man ja oftmals, denn das ist aber clever, jetzt redet der was schön. Ich glaube, das ist eine Einstellungssache.
Das glaube ich auch, ja.
So, und wenn man irgendwann, das bringt einen nicht so viel weiter, aber eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig.
Auch ne, ja, das ist ja das Thema, ja.
Und jetzt muss man das nicht, das ist vielleicht zu wenig, wenn eine Uhr zweimal am Tag richtig geht. Aber
immerhin, ne?
Wenn man, ja, aber wenn man mal guckt, es hat auch alles, und dann ist ja vielleicht auch eher nicht unbedingt nur zu sagen, oh, die Fehler, sondern auch zu analysieren, was kann man daraus machen und daraus dann zu lernen und besser zu werden. Das ist ja der eigentliche Punkt. Ich freue mich ja nicht, dass wir unendlich viele Fehler gemacht haben. Ich freue mich, was wir für ein Potenzial nach vorne haben, wenn wir jetzt mehr richtig machen und dass wir, wenn wir daraus lernen. Und deswegen glaube ich, dass das auch eine totale Einstellungssache ist, dass man sagt, so ein bisschen sagen viele ja auch, ist für irgendwas schon gut gewesen, dass das schief gelaufen ist. Und wenn man das so ein bisschen so, wofür war das jetzt gut oder was hat mir das gebracht und so weiter, dann glaube ich, kann man so eine Einstellung auch entwickeln. Also.
Wann und wo hast du für dein Leben ganz besonders viel gelernt? Egal, ob es jetzt privat oder beruflich ist, es gibt ja immer Phasen im Leben, wo man sagt, hey, das hat mich jetzt wirklich weitergebracht. Das war unglaublich wertvoll, wichtig, auch vielleicht im Negativen, wie du gerade gesagt hast, man fällt mal hin, aber es war wichtig fürs Weiterkommen, für die Weiterentwicklung.
Also, wie vorhin schon mal gesagt, ich habe kaum so diese Stellen oder diese, weil ich auch die Einstellung habe, ich lerne wirklich jeden Tag irgendwas dazu. Wenn man sowas Prägendes raussuchen sollte, da glaube ich, beruflich positiv geprägt hat mich meine Ausbildung und mein Ausbildungsleiter, der, nachdem ich jetzt bei diesem Möbelgeschäft dann endlich anfangen durfte, was am Anfang nicht so einfach war, die wollten mich ja nicht, weil Hauptschüler nehmen sie nicht, dann musste ich meinen Realschulabschluss nochmal nachmachen, weil ich mich nur mit, ich habe gedacht, von wegen, man, Hauptsache man ist irgendwie gut oder denkt, man ist gut, kommt man dahin. Und dann ging es los, es gab Verkaufspsychologie. Und ich war jung und dachte, Verkaufspsychologie, ich wusste den Unterschied zwischen Psychologie und Psychiater, dass ich habe gedacht, jetzt kommst du irgendwo auf den Couch, wirst da irgendwie, was ist das denn da und so weiter und habe das gar nicht so richtig geschnallt und ging dann so, werde ich nie vergessen, zur ersten Schulung und dann kommt ja dieses, was jeder kennt, Glas halb voll, halb leer, positives Denken und dann fing der aber an und sagte, nehmen wir das Beispiel, du hast Wasser zu Hause und Cola, frag deine Gäste nicht, was sie trinken wollen, sondern sag, möchtest du lieber ein Wasser oder eine Cola? Weil nur 5% sagen, schmeckt beides nicht, hast du ein Bier oder ein Glas Milch oder so. Und dann fing er an und sagte, und ab jetzt werden aus euren Fragewörtern, wieso, weshalb, warum, wird jetzt gestrichen. Und wir alle, wie, was, Wörter vergessen? Nee, sagt er, bei uns muss sich kein Kunde rechtfertigen. Er möchte diese Wörter, wieso, weshalb, warum, nicht mehr, dass wir sie benutzen. So, und dann kam er an so von wegen mit so, paar verkaufspsychologischen Dingen, dann sagt er ein Beispiel, wenn ihr Leberwurst essen mögt, wenn ihr heute Abend zu Hause seid, dann bei eurer Mutter, dann esst ihr ein Leberwurstbrot und dann frag mal, wo hast du denn die Leberwurst gekauft? Und dann werdet ihr merken, dass 95% sagen, wieso, was stimmt nicht oder was ist da jetzt falsch oder habt ihr ja gar nicht gesagt. Ihr wolltet nur sagen, wie toll die schmeckt. Und, dann, ja. Und so wurde dann, wie Menschen reagieren und Dinge voraussetzen, ja. Die so selbstverständlich sind. Und da kamen so ganz viele Dinge, auch ganz viele Kleinigkeiten. Wie oft ist man geneigt, wenn einer sagt, oh, vielen Dank, dass du das jetzt gemacht hast. Und dann sagen viele, die meisten, dafür nicht.
Ja.
Wo der sich bedankt hat, sagen müsste, wofür denn? Also willst du was anderes?
Genau.
Willst du Geld? Oder also so dieses, dass man da irgendwo, und das, ja, es ist, dieses Thema hat mich geprägt, aber gar nicht, auch nicht wissentlich beruflich in dem Moment, sondern ich habe einfach gesagt, wie geil, da kannst du fürs Leben was lernen. Wenn du nur zwei Getränke zu Hause hast, kannst du ja sagen, stimmt. Und das oder das. Und da habe ich so, das habe ich beruflich gar nicht geschnallt, dass mich das mal weiterbringen könnte. Und habe einfach gedacht, von wegen, boah, hier lernst du was. Und habe dann auch mit Spaß das gemacht. Und dann kam ich so am Anfang in verschiedene Abteilungen. Und das war, fühlte ich zumindest sehr streng. Und dann habe ich, weil werde ich nie vergessen, war ich in der Lampenabteilung und habe eine Lampe verkauft. Und ich war richtig happy, dass ich eine Lampe verkauft habe. Und dann kam mein Schulungsleiter hinter der Lampe vor, hinter einer anderen, hat er mich belauscht und hat mich zusammengefaltet. Das muss besser, das muss besser. Und das hat er 2-3 Mal gesagt und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich ihm getan habe, aber für mich ist ja auch der Erfolg. Und dann habe ich was verkauft und dann erzählen sie mir alles und so. Und dann hat er so ganz süß zu mir gesagt, mich mag er besonders gerne und er wüsste, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich das wirklich noch weiß, wie es früher war und wie er dann gesagt hat von wegen, aber er wird mich so weit bringen und er hält mich für einen sehr guten und deswegen möchte er, dass ich aus Dingen immer noch lerne und auch wenn man erfolgreich ist, trotzdem nochmal überlegt, man ist ja geneigt zu sagen, wow, das war gut und sich darüber freuen und man muss auch feiern, das gehört dazu und sich auch mal betrinken, ich hätte es vielleicht nicht, sich auch mal betrinken und sagen, das jetzt auch, wenn man was Gutes erreicht hat, auch feiern und das genießen, aber sich trotzdem auch bei guten Sachen immer nochmal hinterfragen, wow, was ist auf dem Weg dahin, was könnte es vielleicht sogar noch besser sein und so. Und das wollte er mir damit mitgeben, dass er sagt, ja, du hast die Lampe verkauft, Kunde ist ja anscheinend zufrieden, sonst hätte er nicht gekauft, aber das hast du nicht gut gemacht, das nicht, du kannst also noch besser werden, wollte er mir damit. Das hat mich so, diese ganze Thematik hat mich schon in meinem Leben auch ein bisschen geprägt.
Nun haben wir alle ein reelles Alter und ein gefühltes Alter. Wie alt fühlst du dich heute im November 2020 so?
Welches müssen wir Stufe? Auch gleich das
Nein, das würden wir nicht. Sven, wir dir verraten grundsätzlich kein echtes Alter, lieber Ralf. Du kannst dich entspannen.
Stell dir vor. Weil wir können das, müssen dann nochmal zurückspulen. Weil
wobei
wir
man ja vorhin, leider googeln kann heute.
Naja, das, wir haben ja auch vorhin gesagt, 30 Jahre, schon über 30 Jahre im Geschäft. Könntest du den
ich hatte
Satz
ja 20
jetzt,
gesagt.
Genau, könntest du jetzt nochmal sagen, es ist ja auch Wahnsinn, wie du mit 6 Jahren hier bei DS angefangen hast, dass du das so entwickelt hast. Weißt du, dann fangen die Leute an zu rechnen, dann wird das für mich noch ein bisschen besser rauskommen. Nee, manchmal denke ich, ich bin noch ein Kind. Ne?
Also, ja, das merke ich, meine ich nämlich, dass du dieses...
Das merkst du?
Na, positiv, nein, dass du einfach diese Begeisterung, das meine ich im positiven Sinne, diese kindliche Begeisterungsfähigkeit, du bist natürlich ein gestandener Mann, aber das verlieren viele Menschen und ich ertappe mich manchmal auch dabei, dass ich sage, ey Alexander, warum bist du da jetzt so cool und so abgebrüht geworden? Warum freust du dich nicht? Warum bist du da nicht?
Ja, ich finde,
du hast dich vor 20 Jahren noch so darauf gefreut und warst so mit Herz.
Das darf nicht Herz verloren
da,
gehen.
Ja, leider.
Das,
und da muss man sich aber auch selbst auch immer wieder sagen.
Ja, und das ist ja irgendwann eine Sache, das glaube ich ja eher eine Einstellungssache ist, als das muss ich mir sagen. Weil so dieses,
stimmt.
Oh, freu dich morgen mehr. Oh, muss ich dran denken, dann freue ich mich da. Das ist so, als wenn du mir sagst, wenn du den Deal machst, vergiss mal nicht, Ralf, die Faust zu ballen und nach oben noch zu recken oder so. Aber pass auf, dass du nicht 3 Sekunden zu spät, dann sieht das nicht mehr echt aus. Ich glaube, dass man sich sowas gar nicht sagen kann, sondern dass man irgendwo die Einstellung sich mal hinterfragt und sagt, seid dankbar, genießt das Leben. Wir sind, also das Wichtigste ist Gesundheit und es gibt immer Leuten, denen geht schlechter und guck mal, was in anderen Ländern teilweise passiert und kämpft dafür, Ärmel hochkrempeln, devot manchen Dingen gegenüberstehen, Respekt vor jedem zu haben. Ich glaube, dass das so irgendwo so ein Ding ist, wo man dann auch sich natürlich freut und dafür brennt und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Schön. Kannst du dich noch erinnern, wann du dich das erste Mal wirklich selbst angenommen hast? Das fällt dem einen oder anderen ja schwerer. Das ist ja für viele eine Reise, sich selbst auch zu mögen und anzukommen und sich selbst anzunehmen, wie man als Mensch so ist. Viele hadern ja mit sich selbst. Und
ich glaube, ich fand mich immer schon besser, als die anderen mich fanden.
Was ja schon mal gut ist. In der also du hast schon...
So. Nein, das kommt ja trotzdem irgendwann so, aber ich glaube, ich hatte schon immer ein Selbstbewusstsein. Ja. Also ich glaube, ich fand ja auch meine Schulnoten viel besser, als meine Mutter sie fand. Also mit Abstand, ne? Also ich habe das immer gar nicht verstanden. Das ist ja so dieses Typische, so von wegen, ne, das gibt ja dieses, kennt ja jeder, ne? Kommst nach Hause, was hast du geschrieben? Eine 3. Ja. Ja, was haben die anderen? Ja, eine 2. Wieso hast du nur eine 3, ne? Und dann kommst du nächsten Tag nach Hause und sagst, hab eine 3, ja, was haben die anderen? Eine 4. Wo du dann sagst, von wegen, ja, aber muss doch auch trotzdem noch besser sein und so, wo die Leute sagen, da wirst du verglichen, wenn es passt. Und ich hatte immer so das Gefühl, es geht doch einigermaßen und ich komme doch zurecht. Und
ich habe auch wieder so dieser positive Mindset, dass man einfach die Dinge in sich selbst auch positiv sieht, was man ja auch nicht lernen kann. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die hat man oder nicht.
Ich habe auch die Angewohnheit früher schon immer gehabt. Ich gehe manchmal sehr hemdsärmlich an Sachen ran, was echt manchmal sogar wirklich hilft. Also so früher in der Schule nicht so. Ich habe ja bis zur 8. Klasse gebraucht, um zu wissen, dass ich nicht für meine Eltern. Ich habe immer gedacht, das macht man für die Eltern, ne? Und nicht, dass ich das irgendwann mal brauche. Nee. Aber manchmal ist dies Hemdsärmliche und sich auch immer mal, und das ist vielleicht noch so ein Lerneffekt, was mir in meinem Leben immer sehr geholfen hat, ne, was ich jedem nur mit auf den Weg geben kann, ist, sich immer auch in den anderen rein zu versetzen. Mhm. Also ob das geschäftlich oder privat
ist. Also Empathie ist sehr wichtig.
Ja, dass man auch mal überlegt, was denkt der jetzt eigentlich, wenn du da, wenn du sowas sagst, wie kommt das an, wie nimmt der das an? Und ich glaube, dass man da auch dann relativ viel schon auch mit bewegen kann, dass man sich immer auch mal auf den anderen Stuhl setzt und sich darüber sehr Gedanken gut. macht.
Die finale Frage, lieber Ralf.
Na, jetzt
wenn
kommt's.
Du deinem 20 Jahre alten Ich einen Ratschlag geben könntest jetzt oder müsstest, der junge Ralf, was würdest du ihm heute als gestandener Unternehmer, als erfolgreicher Mann auf den Weg geben?
Ja, ich muss und will ja ehrlich sein.
Ich trinke keinen Korn.
Ich mache mir über sowas so wenig Gedanken, weil ich glaube, auch die Dinge, die ich falsch gemacht habe, haben irgendwo mich auf dem Weg zu irgendwas Positivem gebracht. Und ich würde, natürlich kann ich jetzt die größten 2, 3 Fehler und sagen, oh, das darfst du aber nicht nochmal. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich die nicht gemacht hätte, ob ich da wäre, wo ich heute bin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Dinge auch, und ich denke da gar nicht so viel drüber nach, was hätte ich eigentlich, ich bereue auch nichts und habe ganz viel verkehrt gemacht und Fehler gemacht und so. Aber das gehört dazu und deswegen mache ich mir so gar nicht Gedanken. Also ich würde schon, wenn ich kurz drüber nachdenke, sagen von wegen, also alles, was ich heute habe und wie es mir geht und das schon mit 20, das würde mir noch gefallen. Aber das war nicht die Frage, glaube ich. Also,
nein, aber das, du hast es ja klar beantwortet.
So 20 Jahre, also ein paar Jahre jünger noch.
Super.
Das wäre ja 15 Jahre jünger als
geht
jetzt.
Doch nicht, Mensch. Na, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank.
Mal sehen, wie lange wir dich noch bei der Höhle der Löwen sehen. Das ist ja, weiß man nicht. Die Quoten sind sensationell weiterhin.
Ja, und es
aber
gibt aber trotzdem immer nur so Jahresvereinbarungen.
Ist so, ne? Also das
ja.
Also,
dann wird neu entschieden.
Okay, aber ich glaube, du kannst dir auch vorstellen, das noch ein paar Jährchen zu machen, oder? Es gibt ja auch Investoren, die sind ausgestiegen. Aber.
Ja, das weiß man wirklich nicht. Da gehören ja auch mehrere Faktoren.
Klar.
Da müssen die Zuschauer dich sehen wollen, der Sender muss dich wollen, die Produktionsfirma sollte dich nicht so schlecht finden und du selber noch wollen. Und da spielen so verschiedene Dinge. Im Moment läuft super rund und ich bin happy da und die glaube ich, kommen mit mir auch zurecht.
Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
Liebend gern.
Das war die Alexander Nebe Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.